Ja, kommen Sie doch, kommen Sie näher. Was machen Sie da mit dem, was ist das für ein Gerät?
Ja, eine Schere.
Ach so.
Ja.
Ja, und was wollen Sie jetzt damit?
Ja, ist das ein Friseursalon hier?
Ach so, ja, ein Friseursalon.
Ich fange da mal an, ne?
Danke.
Und?
Aua.
Was machen Sie? Was machen Sie beruflich so?
Ich bin Moderator.
Moderator?
Ja.
So Familienfeste?
Nee, im Fernsehen.
Ach so, im Fernsehen? Da ja. Sind Sie vielleicht einer der Big Three?
Nee.
Nicht?
Nee.
Ja, ich mache hier so eine Wasserlocke noch rein, oder? Sie haben doch gesagt, Sie wollen mal was anderes. Stand auf Ihrem T-Shirt.
Ja, Moment mal. Was? Können Sie mir das erstmal? Haben Sie ein Bild vielleicht davon, wie das dann aussieht?
Nee, aber ich kann es Ihnen schnell malen. Ich bin nämlich berühmter Maler.
Ja.
Hier.
Ach, Sie sind auch Maler, ne?
Ich bin Maler, ja.
Was malen Sie da so? Sind Sie einer von den bekannten Malern?
Ja, ich bin Jonathan Mese.
Ach toll.
Ich habe auch schon mal in Bayreuth Wagner inszeniert. Fast.
Nein.
Fast leider.
Den Wagner.
Ach, Ihre Haare sind so widerspenstig. Jetzt sagen Sie schon. Also.
Ja, das ist mit den Haaren. Ich habe da.
Ein Radiomoderator, na sowas, da flippe ich ja gleich
aus. Nee, Fernsehen.
Ach so, Fernsehen.
Fernsehen.
Ach so, Fernsehen. Na, ich gucke leider kein Fernsehen. Lassen Sie mich doch mal raten. Jetzt habe ich's. Sie sind dieser Jan Böhner. Der sind Sie doch, oder? Heißen Sie Jan?
Richtig.
Ach.
Ich bin Jan.
Na, das ist ja schön. Jonathan Mese und Jan Böhmermann, ein Raum. Ja, das nenne ich mal. Ah! So, Bubikopf fertig.
Oh, danke schön, das ist sehr schön geworden.
Ja. Ich habe ja auch viel Herzblut reingeschickt.
Wo haben Sie das gelernt, so gut zu schneiden? Wo haben Sie so viel über Haare gelernt?
Ich habe bei Christoph Walz studiert.
Und wo hat der wohl so viel über Haare gelernt?
Jetzt fragen Sie mich aus, oder was?
Ja.
Ich bin
Journalist.
Ja,
Böhmermann heißt.
Christoph Walz.
Ja.
Nicht wahr? Das war ein Connoisseur, ein Coiffeur.
Ja.
Der hat das damals altes Wissen aus dem Radio war das. Der
Ach,
hat
was?
Im Radio gelernt.
Ja, ja. Im Radio.
Im Radio.
Bei
Radio Z hat Christoph Walz das Haareschneiden gelernt. Und zwar bei einer kleinen Sendung. Wenn Sie wollen, ich habe hier auf dem Beistelltisch, ich wasche Ihnen jetzt gleich noch die Haare. Ich habe da so eine Lotion, mit der ich Sie einreiben werde.
Das ist sehr nett,
Herr Böhmermann, für Sie natürlich nur das Beste, einen Ton. Dann können Sie das gleich verbuchseln. Dann.
Ja, das würde mich sehr interessieren.
Es heißt Eisenbart und Meisenbart, das Magazin für Eigenart. Und da kann man frisieren lernen. Dann brauchen Sie gar nicht mehr herkommen.
Das ist wieder so gewollt lustig, nehme ich an, dieser Titel. Aber ich höre mir das gerne an, weil ich lerne ja immer gern dazu. Und waschen Sie mir jetzt noch die Haare?
Ja. Ich reibe sie erstmal mit dem Ton ein jetzt.
Oh, danke schön.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
sind wir wieder. Liebe ZuhörerInnen.
Herzlich willkommen zu Eisen.
Wir haben heute, es geht hinein, das Jahr geht, neigt sich dem Ende.
Auf Radio.
Können Sie mich jetzt mal bitte hier in Ruhe moderieren lassen?
Ich wollte nur die Leute begrüßen.
Das Jahr neigt sich dem Ende und auch Sie neigen sich dem. Nein.
Also, so fangen wir gar nicht erst an, hier über mein Alter hier Scherze machen. Herzlich willkommen zu Eisenbart und Meisendraht. Mein Name ist Eisenbart.
Na, liebe ZuhörerInnen, wie steht's mit den Haaren? Sitzt sie bei Wetter und Sturm?
Wer?
Die Haare. Der Zuhörer.
Die Haare?
Ja, die Haare.
Sitzt die Haare.
Das ist die Frage, die uns heute durch den Abend hindurch geleitet.
Ja.
Wir haben eine Sendung zum Thema Haare. In allen Farben, in allen Formen, da ist alles mit dabei. Grün, rot, türkis manchmal auch.
Ja.
Und Trends, Frisurentrends auch. Ich denke mal, Herr Eisenbart, Sie haben auch...
Trensen.
Sie haben Trends herausgesucht für uns, die Sie dann gleich vorstellen werden.
Ja, richtig.
Und auch Literatur. Vergessen wir mal nicht die Literatur, denn wir sind ein Literaturmagazin auf Radio Z und Sie haben eingeschaltet und Sie sind angekommen beim Klatsch und Tratsch.
Ja, wie schön, dass auch Kultur. Sie dabei sind. Ja. Das ist,
und Sie auch.
Ja.
So, steigen wir doch mal kurz ein. Haben Sie einen Einstiegstext oder soll ich kurz erstmal die Definition von Haaren überhaupt vorlesen?
Also,
das wäre ja vielleicht auch so ein Beginner, so ein Eisbrecher, wie man sagt, bei den KommunikationswissenschaftlerInnen.
Ja, das ist richtig. Ich hätte einen Text, der verschiedene Frisuren behandelt. Das wäre vielleicht gut, um einen Überblick zu bekommen.
Ja.
Und der ist von Marius Geitz. Den hören wir uns vielleicht einfach mal an.
Dann machen wir das als Start und danach, da können Sie sich jetzt schon drauf vorbereiten, liebe ZuhörerInnen, dann werde ich die Wikipedia-Definition von Haaren vorlesen.
Das ist sehr schön.
Ja,
Sehr schön, dass Sie immer noch Wikipedia lesen. Da ist ja fast keiner mehr dort. Nur Sie.
Pixie Cut. Ponyhawk. Pferdeschwanz. Quiff, Pompadour, Undercut, Shape Up, Tonsur. Ganz egal, was du trägst, schneid es einfach ab. Schneid dein Haar ab. Bubikopf, Bürstenschnitt, ein Zopf, ein Dutt, Iro, Topfschnitt. Was der Trump da trägt, Braids, Kranzfrisur. Ganz egal, was du trägst, schneid es einfach ab.
Ja, eine schöne Ansammlung an Wörtern für verschiedene Haarfrisuren.
Ja.
Und wir müssten noch mal ein bisschen Grundlagenarbeit erstmal leisten, bevor wir uns dem Thema der Frisur, dem Kulturthema der Frisur überhaupt aneignen können.
Ja.
Wissen Sie, was ein Haar ist, Herr Eisenbart?
Also ich habe bestimmt schon mal eins gesehen, aber was genau, das ist wahrscheinlich Paste oder sowas, der körpereigene Paste, die verhärtet im Kopf und dann immer von unten drückt man dann nach in der, also und dann kommt die Wurst so raus.
Ja, und immer
so
schön
ungefähr wird
immer
das
schön unten.
Ich habe ja Medizin studiert.
Immer schön unten drücken, dann kommt auch ordentlich viel raus.
Ja, und wenn man bei der Senftube in der Mitte drückt, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn am Schluss alles hinten drin
ist. Ja,
eben,
das ist ja.
Man bekommt es dann nicht mehr raus.
Das ist ja klar auch.
Und bei den Haaren wird es ja wohl auch so sein.
Deswegen haben manche Leute auch weniger Haare als andere, weil sie eben nicht richtig gedrückt haben.
Ja.
So, die Haare, ein Einhaar, ist ein langer Hornfaden,
Ein Einhorn.
Der auf der Haut von Säugetieren wächst. Haare bestehen im Wesentlichen aus Keratin. Ja. Alle Säugetiere tragen auf ihrer Haut zumindest teilweise Haare. Die Schleimhäute sind immer unbehaart. Ach. Mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Handflächen, Fingerinnenseiten, Fußsohlen, Brustwarzen, Lippenrot, ist die gesamte äußere Haut des Menschen behaart. Bei der menschlichen Behaarung, auch Haare als Kollektivum, unterscheidet man Kopfhaar, Haupthaar, Barthaar und Augenhaar und Körperhaar. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie bringen wir dieses Thema Haare mit Kultur zusammen? Und jetzt frage ich Sie, Sie haben ja Latein studiert.
Ja.
Was bedeutet denn, woher kommt denn das Wort Kultur überhaupt?
Von.
Na? Na, Herr Eisenbart? Wir haben doch studiert, oder?
Das ist...
Cholere, sagt tut mir Cholere leid, was?
Ich kann gerade nicht antworten, weil die Musik so laut ist.
Eisbart! Das reicht!
Ja.
Ich sag's Ihnen, machen Sie es leise.
Ja, ich hatte kurz.
Kultur kommt von.
Bisschen Muffensausen, tut mir leid.
Kommt von Cholere, pflegen.
Cholere.
Cholere. Und vielleicht sogar vom Kultro.
Oha.
Das heißt Messer.
Nein.
Und da sind wir doch schon ganz nah am Friseursalon, nicht wahr? Das Messer, nicht wahr? Das Rasiermesser.
Wir sind wirklich sehr nah am, hier am Kopernikusplatz gibt es nämlich.
Herr Eisenbart, Cholere, Kultro, das Messer, das nicht wahr, das den Haarschopf abschneidet und so einen kulturellen Menschen formt.
Ja.
Nicht wahr, ist nicht vielleicht die Bändigung des Haupthaars schon die Wurzel, um bei diesem kleinen Wortspiel zu bleiben, der Kultur, nicht wahr?
Ja.
Könnte man nicht diese These vielleicht, können wir diese These vielleicht nicht aufstellen als Ausgangspunkt für diese Sendung heute.
Ja, und man kann ja auch, man sagt ja auch zum Beispiel, man sagt ja, sie sehen aber unkultiviert
richtig
aus.
Richtig.
Und dann heißt es ja, sie haben
dann heißt
zum Beispiel Haare.
Richtig. Haare
krumm.
Ja, zum Beispiel
und nicht,
so gekringelt und dünn, licht. Und nicht geschnitten.
Und so verstrubbelt vielleicht.
Oder haben Sie schon mal, als Beispiel, haben Sie schon mal einen Schriftsteller gesehen, der Haare bis zum Boden hatte?
Nein.
Sehen Sie, Beweis erbracht.
Sehr gut.
So.
Danke für diese Ableitung,
ja, Frau Meisentat.
Für die etymologische Ableitung ist wie immer die Frau Meisendraht zuständig, weil ich bin ja schon etwas, also ich kann mir auch nicht mehr so viele Sachen merken, deswegen bin ich sehr dankbar.
Ja, bitteschön.
Aber ich habe auch eine Aufgabe,
ja?
Ich laufe zumindest dann immer abends, wenn ich in meine Kneipe gehe, laufe ich an Schriftstellern vorbei und sage, wollen Sie wohl auch mal was machen? Und dann sagen die, hau ab. Und dann sage ich, nein, ich will ihnen nichts Böses. Und genauso ist es auch passiert mit der nächsten Autorin, an der ich vorbeigelaufen bin und gesagt habe, wollen Sie mal zum Beispiel was über Verena Schmidt?
Im Lexikon des guten Tones aus dem Jahre 1954 folgt in alphabetischer Reihenfolge gleich auf dem Buchstaben G, wie Gruß unter geschiedenen Eheleuten und deren Angehörigen, der Buchstabe H, wie Haare ordnen, Chiffre, Make-up. Beginnend mit der Dame, die Lippenstift, Puder und andere Schönheitsmittel an bestimmten Orten oder zu bestimmten Gelegenheiten tunlichst zu unterlassen oder tunlichst zu tun hat. Es steht eindeutig geschrieben, wenn Sie das Bedürfnis haben, Ihr Erscheinungsbild wieder zurechtzumachen, dann zücken Sie nicht vor allen Leuten, etwa im Restaurant, Ihren Taschenspiegel, um dann mit Lippenstift, Puder oder Ähnlichem nachzuhelfen. Chiffre entschuldigen Sie sich und ziehen Sie sich in den Chiffre Waschraum zurück. Dasselbe gilt für das Ordnen Ihrer Haare. Sie dürfen sich niemals bei Tisch kämmen und sollten es sogar vermeiden, mit ihren Händen den Sitz ihres Haares zu prüfen. Selbstverständlich müssen sich auch Herren zurückziehen, wenn sie an ihrer Frisur oder an ihrer Krawatte etwas richten wollen. Chiffre Toilettefehler. Gleich folgend die Regeln zu den Buchstaben M. Mandarinen, Chiffre Obst. Marillen, Chiffre Obst. Marmelade, Chiffre Butter, Honig, Senf. Womit nun meinerseits auch genügend Senf zum Thema Haare abgegeben wurde.
Ja, sehr schön. Das war doch mal. Ja. Das war doch jetzt mal aufschlussreich auf unserer Suche.
Hätten Sie es gewusst, dass Sie, also, dass Sie Ihre Haare nicht pflegen sollen in der Öffentlichkeit?
Ja.
Sie sind
ja
auch eine ich wollte ganz gerade, alte Schule, sind Sie.
Ja, nein, ich erinnere mich an Mark Twain,
ja.
ein berühmter Schriftsteller,
ja.
Der auch viel in Deutschland unterwegs war,
ja.
Und die Kultur der Deutschen sinnbildlich beschrieben hat,
ja.
Mit einem Gleichnis, wo er in einem Zug sitzt,
ja.
Und ein dicker Deutscher ihm gegenüber.
Pfui.
Nimmt einen Kamm heraus. Nein. Und fängt an, sich in den Haaren herumzukämmen.
Also so.
Und Herr Twain hat dann gesagt, ja, das kann doch wohl nicht. Also, das ist eine dermaßen kulturverlassene Gegend hier.
Ja.
Und deswegen ist Deutsch auch so schwierig, die Sprache. Das
ja.
war so ungefähr, was ich mich erinnere aus Mark Twains Dings.
Genau, weil in Deutschland, das ist ja das
wegen Gebiet, der Haare,
nämlich. Wo die Barbaren auch waren.
Die Barbaren.
Und die Barbaren, die Barbaros.
Ja,
genau.
Barbaros,
das
ja.
waren ja die Fremden.
Ja.
Und die kannte man dadurch, dass sie also ihre Haare nicht gekämmt
haben. Ja, war das nicht Barbaros? Ist das nicht rotes Dings Haar?
Ja.
Roter Bart?
Roter Bart, genau so ist es. Die,
also,
die da in den Wäldern drin sitzen und den ganzen Tag so Schimmel essen, das sind die Barbaren,
genau.
Die mit den roten Bärten.
Und sich dann zum Beispiel Glitzerpulver in die Barthaare hinein fummeln.
Ja.
Und um den Gegner zu erschrecken, wenn jetzt zum Beispiel so ein Römer durch den Wald läuft,
ja.
Und dann kommt der Barbar heraus
ja.
aus dem Wald
und
der
sagt,
hat
Bu
und hat aber glitzerndes rotes Barthaar,
ja.
Dann sagt der Römer zum Beispiel jetzt nur mal Hua!
Oder,
als Beispiel.
Oder hoppla.
Und marschiert wieder zurück
der,
nach Rom.
Ja. Und das der, hat Römer, auch der Römer ist ja, also die Römer, die waren ja sehr gepflegt.
Ja.
Die haben ihren Bart ja immer abgemacht.
Ja.
Und nur die Philosophen, die durften ihren Bart anhaben.
Richtig. Also Bart, jetzt haben wir schon sehr viel angeschnitten. Der Bart ist ja auch Haar.
Angeschnitten.
Angeschnitten,
haben wir
nicht wahr?
Wir haben auch sprachlich,
ja.
haben wir uns in das Feld bewegt.
Also wir haben
Frau
jetzt...
Meisendrat.
Herr Eisenbart.
Das freut mich.
Also wir haben jetzt den Bart als Symbol für Wildheit.
Ja.
Und für Weisheit gleichermaßen. Also
ja.
die Platon oder Plauton oder
ja.
Aristophanes. Fahnes oder
ja.
you name them.
All die anderen, die,
ja.
die Zahllosen.
Also die ganzen griechischen und die Philosophen
ja.
aus der
Karl Marx.
Und Karl Marx.
Zum Beispiel.
All diese Leute, die etwas auf dem Kasten hatten,
ja.
geistig, die trugen Bart. Und
ja.
gleichzeitig hat aber zum Beispiel ein Cäsar nie Bart getragen.
Oder Karl Bartos. Von der Gruppe Kraftwerk, der hat keinen Bart.
Ja, also Haare als Symbol für Verwildertheit, für Kulturlosigkeit,
ja.
aber auch für Kultur gleichermaßen.
Auch für Kultur.
Das
ja.
heißt, das Minus und Minus cancelt sich aus.
Ergibt dann wieder Plus.
Schwierig.
Also. Ja. Und um einen Bart soll es jetzt auch gehen. Von Eva Schulkowski. Sie hat einen Bart besungen und das hört sich so an.
Damenbart. Ich habe einen kleinen Damenbart. Mit 30 ist er mir gewachsen und er ist ganz zart. Nur bei bestimmtem Lichteinfall kann man ihn gut sehen. Wer keinen Damenbart hat, wird dies Lied wohl schlecht verstehen. Ich habe einen kleinen Damenbart, das heißt, die Oberlippe ist seitdem nun auch behaart. Ich überleg, ihn wegzuzupfen oder wegzuwachsen. Ich überleg, ihn anzunehmen. Er ist so gewachsen. Ich hab's nicht so mit dem Rasieren. Haare überall. Warum nun ausgerechnet er? Das wäre unnormal. Es käme mir vor wie ein räuberischer Überfall. Ich sage Beautyzwang, leck mich und du kannst mich mal. Doch immer noch steht da dieser Damenbart. Es gibt keinen Zweifel. Ich bin im Gesicht behaart. Ich bleibe fair, will ja wirklich keinen blamen. Doch Mama, ich glaub, es liegt an deinen Genen. Sie steht vorm Badezimmerspiegel und sie schaut sich an. Sie steht vorm Badezimmerspiegel und sie schaut sich an. Sie steht vorm Badezimmerspiegel und sie schaut sich an. Bin ich denn jetzt noch eine Frau oder schon ein Mann?
Ja, bei diesem kleinen schönen Gedicht habe ich direkt an Sie denken müssen, Frau Meisendraht.
Wieso denn das?
Naja, weil Sie, also... naja, weil Sie machen sich sicher auch Gedanken über... Also...
Na?
Ihren, also...
Aha, ja, sagen Sie doch, was Sie meinen. Warum stocken Sie denn jetzt auf einmal?
Nee, also es ist Ihnen doch bewusst, oder?
Was ist mir bewusst?
Naja, also es mit dem,
Herr Eisenbart, wir sind hier, um über wichtige Themen... Können Sie sich jetzt mal einkriegen? Das Thema ist jetzt nicht so, dass man da so den Mantel des Schweigens drüber... Aua! Das tut in den Aua! Aua! Nehmen Sie die Pinzette da weg, Herr Eisenbart! Die Pinzette weg! Au! Au! Spinnen Sie, Herr Eisenbart! Ich habe einen Epilierer zu Hause! Sie brauchen hier nicht Pinzetten
Der Mais. Er steht dort im Kühlschrank. Halb verspeist befinden sich die Reste vom Vortag noch in der Dose.
Jetzt steht das schon wieder offen rum. Er weiß ganz genau, dass man das nicht machen soll. Das schmeckt doch so ein Scheiße und krebserregend ist es wahrscheinlich auch, sein Zeug so offen in der Dose zu lassen. Weil sich das Ganze mit Teiler in den Mais frisst.
Dachte sich Dirk.
Ich fülle ihm das einfach schnell in eine Schüssel ab. Ach was soll's, da wasche ich ihm den Mais auch gleich noch, da muss er das nicht mehr machen.
Er? Das ist Timo. Dirk und Timo sind Mitbewohner. Seit einem halben Jahr wohnen sie nun schon zusammen. Gerade sitzt Dirk mit einem Kumpel in ihrer Stammkneipe. Die erste Runde Bier lockert schnell die Zunge und bei der zweiten Runde fällt das Gespräch schließlich auf den Mitbewohner.
Es läuft richtig gut mit Timo. Er ist super entspannt, wir hängen oft zusammen ab, geben uns aber auch Freiheiten. Ab und zu gibt's mal ein Bier abends. Aber im Abwasch ist er nicht so gut. Und er lässt den Klodeckel manchmal oben. Aber das finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Ich mache den Deckel dann einfach runter. Und die Pfanne spüle ich dann einfach nochmal ab. Oder wenn er den Duschvorhang nach dem Duschen so zusammengeknüllt zurücklässt, dann fächere ich den zum Trocknen einfach wieder aus.
Länger als gewöhnlich war Timo heute im Bad zugange. Dirk hatte sich schon ein wenig gewundert, ja, gar Sorgen gemacht. Doch als Timo dann endlich das Bad freigemacht hatte und Dirk nochmal schnell aufs Klo huschte, da fiel sein Blick auf das langsam ablaufende Duschwasser. Mit einem leisen Gurgeln verschwand der Schaum und hinterließ eine Mixtur aus gräulichem Duschschaum und menschlicher Körperbehaarung.
Das sind doch Schamhaare,
dachte sich Dirk. Noch eine Weile sitzt er auf dem Pott. Schließlich nimmt er ein bisschen Klopapier von der Rolle, entfernt Überreste aus seinem Hintern und die Schamhaare aus dem Abfluss. Später dann, in der Kneipe, wandert Dirks Blick gedankenvoll umher und bleibt schließlich an der langen Haarpracht einer Frau an der Bar hängen.
Könnte ja fast Timos Freundin sein. Ah nee, die waren ja für heute Abend verabredet.
Ach, Timos Freundin, das ist auch eine ganz Liebe. Und ihre Haare so schön lang. Zu Hause saugt Dirk öfter mal durch. Versteht sich von selbst bei drei Leuten, die so regelmäßig in der WG sind. Da muss das eben gemacht werden. Denn wenn man mit nassen Füßen aus der Dusche steigt und in ein Bett aus diversen Haaren unterschiedlicher Herkunft tritt, das findet keiner schön. Plötzlich fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Auf der einen Seite die besitzerlosen gekräuselten Haare im Abfluss und auf der anderen Seite die Verabredung seines Mitbewohners.
Da kannst du dir genau vorstellen, was die beiden heute Nacht treiben. Ist ja schön, wenn die sich so lieb haben.
Nuschelt Dirk in seinen Bart. Dem Kumpel in der Kneipe erzählt er das natürlich nicht. Das wäre ja irgendwie komisch. Doch so leise war das dann wohl doch nicht. Dein Kumpel fragt nach. Als Dirk ihm nach einer kleinen unangenehmen Denkpause schließlich von seiner Schamhaaranalyse erzählt, da fragt der Kumpel, ob Dirk das normal findet. Dieses Dosenumfüllen, hinterherspülen, Duschvorhänge auffächern, überhaupt sein Faible für das Wegmachen diverser Haare.
Ey, du weißt schon, dass Duschvorhänge gammelig werden, wenn die feucht bleiben. Und Dosenzeug schmeckt halt nun mal scheiße, wenn man die nicht sofort umfüllt. Und abwaschen muss man Mais auch, sonst wird er schleimig. Und wenn ich nach Timo in die Dusche gewollt hätte, dann wäre mein Duschwasser nicht richtig abgelaufen. Wegen der ganzen Schamhaare im Abfluss. Da mache ich die halt weg, ist doch kein Aufwand. Und dass er es nicht schafft, die Haare von seiner Freundin auch mal wegzusaugen, gut, der hat halt gerade viel zu tun in der Uni. Ehrlich.
Komisch klingt das schon, denkt sich der Freund. Ein richtiger Helikoptermitbewohner.
Ja, und wir sind wieder da. Sie hören immer noch Radio Z, Eisenbad und Meisendraht. Ich hoffe, Ihnen geht's auch wieder gut, Frau Meisendraht.
Erzählen Sie uns doch mal. Oh.
Das tut mir leid. Kommt nicht wieder vor.
Herr Eisenbart.
Was? Ja.
Erzählen Sie uns und mir doch bitte mal die Geschichte von Samson. Bitte.
Samson, das weiß ich noch. Das war der Dicke aus der Sesamstraße.
Nein, bitte.
Herr Eisenbart, der dicke Bär.
Es geht um Haare.
Ach so, verstehe. Samson, der mit den langen Haaren sich im Ast. Mit den Haaren ist er in den Ast hinein gegangen.
Was war das Grundproblem des Samson?
Das hat es irgendwas mit Tabak.
Nein, Eisenbart. Was glauben Sie, wie sehr Sie einen Menschen? Es ist übrigens Körperverletzung. Ich will's nur mal sagen. Es ist Körperverletzung. Mir, ja. Wenn einem die Haare.
Es war mir nur wenn, also schon länger ein Dorn
Menschen,
im Auge.
Manche Menschen, lieber Herr Eisenbart, die macht das wirklich.
Ja.
Das ist ein Problem. Wenn die zum Beispiel der Friseur Ihnen einen falschen Schnitt verpasst.
Ja.
Ich sag zum Beispiel mal, Sie jetzt mit einem sogenannten Sidecut.
Ja.
Stellen Sie sich mal vor. Was Sie dann sagen würden zu dem Friseur, was würden Sie zum Friseur sagen, wenn der Ihnen so eine Topffrisur zum Beispiel machen würde?
Ja, Frau Meisendraht.
Nein, das würden Sie nicht zum Friseur sagen. Sie würden ihn verklagen nach Strich und Faden.
Ich habe mir das.
Und der Friseur kann in dem Fall froh sein, dass er gedeckt ist durch die Statuten des Radio Z. Nicht wahr? Kann der Friseur in diesem Fall froh sein, aber sonst würden Sie ihn verklagen nach Strich und Faden, Herr Eisenbart. Das würden Sie tun.
Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Es war mir seit längerem.
Haare, nämlich. Jetzt geht es nämlich weiter hier auf meinem Zettel. Jetzt geht es nämlich weiter hier. Haare sind nicht nur Samson.
Der mit dem Haar.
Ja.
Ist er hängen geblieben.
Ja.
Und dann kam David gegen Goliath und dann war auch schon die zweite Staffel von der Bibel rum.
Haare abschneiden.
So oder anders.
Haare abschneiden.
Ist, ja.
Ist eine Form der Demütigung.
Ah.
Ja.
Judith Holofernes.
Zum Beispiel Holodings.
Judith hat den Holofernes die Haare weggemacht und dann mussten die wieder nach Hause gehen.
Ja, oder kennen Sie zum Beispiel Indianer?
Indiana Jones, ja.
Ja, skalpieren, sagt Ihnen das was? Skalpieren?
Es tut mir leid, Frau Meisen.
Sagt Ihnen das was?
Tut mir wirklich leid, ich wollte Sie nicht skalpieren.
Man sagt quasi, man entreißt quasi seinem Opfer die Kraft, die innere, das Geist, die Geisteskraft.
Entschuldigung,
indem
das
man
war
die Haare
ein
abschneidet. Nee, mit Kopfhaut. Und wenn ich... Nein, also, okay.
Die Kopfhaut habe ich Ihnen doch gelassen, wahrlich. Da müssen Sie jetzt nicht so... Naja, doch. Also, Sie können natürlich sich beschweren, aber es tut mir leid. Ich habe mich jetzt auch schon ein, zwei Mal entschuldigt. Das kommt nicht wieder vor.
Erzählen Sie uns doch mal, Herr Eisenbart, etwas aus der literarischen Wuschelkiste zum Thema Haare. Hat Goethe vielleicht auch mal was über Haare geschrieben?
Bestimmt hat er das eine oder andere. Aber da müsste ich jetzt mal überlegen. Wie lange hab ich Zeit, um zu überlegen?
Das ist unglaublich.
Ich könnte Ihnen sagen, was Schiller für Locken hatte. Das könnte ich, wenn Sie das interessiert.
Ich weiß, das ist eine
Der hatte immer wie Tim von Tim und Struppi, Ten, hatte immer vorne so Locken.
Deshalb, das erzählen Sie mir jetzt ernsthaft. Sie sind unvorbereitet. Haben Sie denn vielleicht irgendwas von Substanz? Gibt es irgendwas mit Literatur und Haaren? Sagen Sie doch mal, ein Gedicht zum Beispiel.
Ja, kommt gleich nach dem nächsten Text. Jetzt kommt ein Text über Haare, bitteschön.
Ich, die Sitzende, wachse Haare. Es gilt darauf zu achten, dass die Flamme das Haar nicht erfasst und dieses kontinuierlich durch den Wachsdruck darunter gezogen wird. Es gilt darauf zu achten, dass das Haar keinen feinen Graben an die immer gleiche Stelle im Wachsdruck reißt, damit sich kein Rinnsal bildet, das diesen, den Kerzenhals herab, leert. Es gilt darauf zu achten, das Wachsen einzustellen, wenn das natürliche Licht erlöscht, damit die Flamme vor dem Umraum nicht so kontrastreich wird, dass sie blendet und die Achtsamkeit stört. Es gilt darauf zu achten, das Wachsen einzustellen, wenn die Achtsamkeit nachlässt, und Hunger und Durst zu stillen, damit genug Haar nachwachsen kann. Anmerkung zum besseren Verständnis. Mit gewachstem Haar kann man ein Buch in der koptischen Technik binden, ohne dass sich unerwünschte Knötchen bilden.
Also ich habe jetzt ein bisschen gekramt in meinem Kopf und habe tatsächlich ein Gedicht gefunden von Goethe.
Von Goethe?
Ja.
Das ist ja super, Mensch.
Ja.
Herr Eisenbart, wow.
Ja.
Toll.
Ich bin selber sehr
und das werden Sie jetzt auswendig?
Ja.
Ja, also, Herr Eisenbart, Sie haben ja eine geistige Kehrtwende gemacht gerade.
Ja, Sie wollten es mir nicht zutrauen.
Sie haben haarscharf die Kurve verpasst, könnte man sagen.
Ja, haben Sie, vielleicht werden Sie in Zukunft ein bisschen besser über mich reden, auf Sendung.
Vielleicht,
Ich wünsche mir jetzt auch, dass Sie vielleicht eine kleine Entschuldigung jetzt an dieser Stelle oder zumindest eine Ehrdarbietung oder einen Tribut an mich zollen, dass ich jetzt doch ein Gedicht von Goethe gefunden habe über Haare. Wollen Sie vielleicht da noch? Na gut, ich fange einfach an mit dem Gedicht. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden, seine Nägel fast ein Jahr. Kämmen ließ er nicht sein Haar, Pfui ruft da ein jeder Gastger Werther. Das war aus dem Leiden des jungen Werther. Hätten Sie nicht gedacht.
Das hätte ich nicht gedacht. Und jetzt sieht man auch endlich, was dieser Werther-Effekt eigentlich wirklich ist. Dass zahlreich damals, als Goethe das rausgebracht hat, haben ja Leute sich die Haare vom Leib gerissen, könnte man fast sagen. Nicht
genau.
Wahr? Dadurch ist ja auch dieser Epilierstab damals erst in Mode gekommen.
Ja.
Wegen des Werthers.
Epilogstab, meine ich.
Epilogstab.
Ja, den Epilog.
Den hat man sich hinten dran.
Genau, also wenn man, also am Ende des Tages, dann kommt der Epilog.
So, ich wollte noch einen kleinen Themenblock über rote Haare machen, denn da lässt sich, da lässt sich aus der Historie einiges sagen.
Ja, tun Sie.
Ja,
tun Sie.
Im Mittelalter, nicht wahr?
Ja.
Hexen.
Gab's auch.
Hexen.
Also Hexen.
Hexenverfolgung, nicht wahr? Die Inquisition hat ihre griffigen Griffe ausgestreckt nach allen rothaarigen Damen.
Ja.
Nicht wahr? Weil, nämlich, das ja klar
genau,
ist.
Genau, deswegen.
Weil nämlich der Teufel hat nur Zugang zu Frauen mit roten Haaren, haben die damals gesagt.
Ja.
Wenn man
also, weil das ja klar ist.
Weil das klar ist. Rot ist die Farbe des Teufels, nicht wahr? Und deswegen müssen Rothaare.
Ich dachte immer, Rot sei die Farbe der Liebe.
Sie sehen schon, das Thema Haare in seiner ganzen Ambivalenz wird hier von uns durchgeblendet.
Einfach so durch exit. Und warum war das jetzt dann so mit den Hexen?
Wieso, warum? Ja, weil, also passen Sie auf.
Haben die was gemacht, dass man die weg verbrennen musste?
Die Hexen?
Ja.
Nee, die hatten rote Haare in erster Linie mal.
Und deswegen mussten die weg.
Naja, alte Traditionen, da kann man nicht, das ist Kultur.
Das stimmt, das ist, ja, das ist Tradition, das ist Kultur. Das
hier
ist
zum Beispiel hat man damals,
zum
Beispiel, wenn ein Ritter, ja. Nicht wahr? Also allgemein, die Menschheitsgeschichte ist ja, zuerst waren wir Affen und dann waren wir Ritter.
Ja.
So kann man das ja grob einteilen.
Ja.
Und als wir Ritter waren, nicht wahr? Da gab es so Sinnsprüche, zum Beispiel, die man auf den Straßen gepfiffen hat. Zum Beispiel, rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Artgenossen, nicht wahr?
Ja, das
hat man zum Beispiel gepfiffen, also, und auf Korsika hat man sogar auf den Boden gespuckt,
nein,
ein rothaariger Mensch. Und das ist schon, da können wir von Glück sagen, dass wir heute auf die Rothaarigen nicht mehr so abzielen.
Ja. Heute sagen wir andere Sinnsprüche.
Zum Beispiel?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Kupfer auf dem Dach und so. Da ist dann immer... Da können wir später drüber reden oder in der Diskussion.
Ich kann Ihnen noch, also, Sie haben ja vorhin gefragt nach einem Grund, warum Hexen mit roten Haaren oder Frauen mit roten Haaren als Hexen bezeichnet wurden. Man sagte sich, dass die das Feuer der Hölle gestohlen haben.
Nein.
Und deswegen rote Haare tragen, dass das Höllenfeuer auf ihrem Kopf ist, quasi.
So wie eine Mütze?
Wie eine Mütze, eine Höllenmütze.
Feuermütze.
Ja, Feuermütze. Es gibt auch Menschen, die wirklich sich vor Haaren fürchten, nicht wahr? Also wenn sie zum Beispiel in ihrem Abfluss mal wühlen.
Ja.
Ich habe letztens meinen Abfluss, ich habe so einen Schraubabfluss, nicht wahr? Da drückt man drauf, dann geht er zu, dann drückt man wieder drauf, dann geht er wieder auf. Dann drückt man wieder und dann geht er wieder zu.
Nein.
Und wenn man ihn aber, das Wasser stand in meinem Becken, nicht wahr? Also sie wissen ja, ich habe lange Haare.
Ja.
Und da musste ich dann...
Auf der Oberlippe nicht mehr, aber...
Ich habe Haare
und
diese Haare haben ein Netz gebildet in dem Abfluss drinnen.
Ein Netz.
Ja, sie haben quasi das Wasser, den Abfluss verstopft, könnte man sagen, um es mal salopp zu sagen.
Ja.
Und dann musste ich erst ein Werkzeug finden, mit dem man diese Verstopfung lösen kann.
Und haben Sie es gefunden?
Ja. Und wissen Sie, was der Handelsname ist?
Sagen Sie es mir.
Pümbel.
Schön.
Gegen Haare und genau. Aber ich musste auf jeden Fall, das es war eine Sauerei,
Herr Eisen. Politiker, oder? Schäferpümpel.
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 Ich musste meinen Abfluss, das war nicht schön mit anzuschauen.
Nein.
Das war ekelig. Und ist es nicht interessant, dass wir zum einen Haare als, ich will fast schon sagen, Sexsymbol akzeptieren?
Ja, hoppla, Frau Meisenblatt. Ja.
Und aber auf der anderen Seite ein einzelnes Haar, was auf dem Boden liegt oder auf dem Tisch, das finden wir dann ekelig zumindest. Das ist doch auch, eine bigotte Gesellschaft, in der wir leben, nicht wahr?
Zum Beispiel, also ein Witz, den man sich zu meiner Zeit gerne erzählt hat. Herr Ober, ich habe ein Haar in der Suppe.
Ja.
Das war immer ein sehr lustiger Witz.
Ja, eine Wahnsinnspointe, die Sie... Das stimmt. Ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Oder, ja.
Wissen Sie noch, wie ich den... Also, den habe ich gerade erzählt, den Witz. Mit dem
Jedenfalls
Haar in
Haare,
der Suppe.
Haare, es kommt auf den Kontext an. Wenn Sie auf dem Teller liegen, bäh. Wenn Sie auf dem Kopf sind...
Cool. Wenn sie aber auf der Bettdecke liegen, bäh. Wenn sie im Friseursalon auf der Decke liegen,
dann sagt der Friseur
cool. Wenn sie im Waschbecken liegen, okay.
Okay, naja. Wenn sie zum Beispiel auf dem Geigenbogen liegen,
dann sagt man top. Wenn sie aber
in der Geige drin sind, zu viele Haare und quasi den Schallraum auskleiden, dann
sagt man, wir flop.
Flop.
Wir zwei sagen das. Ja. Also wenn Sie Fragen haben zum Thema Haare, wo ist das Haar in Ordnung?
Haare
wo
top
ist es
oder flop?
Cool oder doof, dann rufen Sie doch unter der altbekannten Nummer an. Oder Sie können uns auch auf Internet schreiben. Hallo, ich habe ein Haar gefunden. Dann müssen Sie uns aber sagen, wo Sie es gefunden haben. Und dann können wir entscheiden, ob Sie Finderlohn bekommen. Der nächste Text ist auf jeden Fall von Mina Reischer. Sie hat Unterstützung bekommen bei ihrem Text von Felix Förster. Sie haben gemeinsam haben sie sich hingesetzt und gelesen und aber auch musiziert. Ein sehr schöner Text von Mina Reischer und Felix Förster. Bitte sehr.
Ein Ein belebter Körper ist eine organische Organisation und will das Unmögliche, etwas, was noch nie war. Es werden ihnen Haare hinter den Augen wachsen und am ganzen Körper, Haare unter der Haut, unter den Augen. Sie werden zur Tarnung dienen, sie werden mehrere Funktionen erfüllen. Sie verhindern ein zu rasches Abkühlen des Blickes, Feuchtigkeitsschutz gegen Regen und beim Schwimmen. Sie werden helfen beim willkürlichen Hervorrufen leuchtkräftiger, an Halluzinationen grenzender Vorstellungen. If the good doctor can't cure you, find the last good doctor. Jedes Behagen ist sich selbst genug, ohne Verlangen, dass es anders werden soll, als es gerade ist. Schmerz hingegen kann gar nicht sein, ohne aufhören zu wollen. In meinem Kopf, da waren Wellen. Die habe ich entfernen müssen. Sie haben sich nicht legen wollen, die stolzen Wellen. Wie geht es Ihnen heute? Ja, jetzt sind da keine Wellen mehr. Oft liege ich müde, dann liege ich krank. Im Traum fluten Bilder über mich hinweg. Es kommt vor, dass ich eine ganze Woche in Spannung lebe, ohne dabei einmal Luft zu holen. Es ist, als fehlt etwas. Da ist ein Himmel. Es ist ein Bauch. Hier ist ihre Leber. Da ist ein Himmel in meinem Bauch, ein Himmel wie ein Gewitter. Alle Brücken sind mir nun zu hoch und ohne Nutzen. Nichts hält mich, was ich berühre, zerfällt. Herr Doktor, ich muss die Wahrheit hören. Was fehlt mir? Der Brückenbau ist eine Kunst. Es verhält sich mit dem Fragen ähnlich. Das Flugzeug fliegt nicht so wie der Vogel. Ich habe einmal ein Bild von innen gesehen. Die Seele ist vogelartig, die Seele ist ein Unterwasserwesen. Aber in meinem Bauch, das ist der Himmel. Warum ist das Leichte so schwer? Das Leichte ist so schwer. Es ist so leicht und so schwer. Ich will die Wahrheit sehen.
If the good doctor can't cure you, find the last good doctor. If the good doctor can't cure you, find the last good doctor. If the good doctor can't cure you, find the last good doctor.
Es entsteht der Eindruck, dass die Patientin unfähig zur Entscheidung ist. Sie ist nicht in der Lage, irgendeinen einzelnen Reiz unbemerkt zu lassen. Aber solche Überempfindlichkeit bedeutet keineswegs Kontakt mit der Realität. Außerdem scheint mir, dass sie selbst die Handlungsweisen nicht aufgibt, von denen man glauben sollte, dass ihr deren Vergeblichkeit unmöglich entgangen sein könnte. Sie denkt, dass alle Interpretationen ausnahmslos schlecht sind, aber sie muss mehr und mehr davon haben. Die Interpretationen, die für sie Beiträge sind, die sie für bemerkenswert hält. Aber eher wegen etwas, das sie nicht sind, als wegen etwas, das sie sind. Wenn ich denen zuhöre, die frühmorgens auf der Straße sitzen, gewinne ich den Eindruck, dass es eine geheime Sprache gibt. Sie, die Geheimmenschen, haben etwas erlebt, wovon ich keine Ahnung habe. Etwas, was im Verborgenen passiert ist.
Willst du in die Geschichte eingehen, als die, die schwimmen konnte und doch untergegangen ist?
Ihre Gesichter verraten sie, aber nur so weit, dass ich das Geschehene erahnen kann. So bin ich nun einmal, jedem Zauber verfallen, jederzeit zu verblüffen. Ich gehöre dem Augenblick. Ich gebe jedem nach, der mich zu gewinnen versteht. Wir sind alle krank und verstehen nur jene Bücher zu lesen, die von unserer Krankheit handeln.
Ja. Sie wissen ja, dass ich von Tolstoi komme, ne?
Ja.
Wissen Sie das eigentlich?
Sie kommen von Tolstoi.
Ich komme von
Tolstoi. Erzählen Sie mal, was hat es damit auf sich?
Ich komme von Dostojewski.
Ach so?
Ich komme sogar von Paul Maar.
Ach ja.
Ich komme von...
Ja.
Von ganz, ganz...
Ja, gleich haben Sie es.
Ich komme von Dürrenmatt.
Ach ja, auch?
Ich komme von Günter Grass.
Kommen Sie vielleicht aus Österreich?
Ich komme von ganz, von...
Herr Eisenbart, jetzt kriegen Sie sich mal wieder ein. Haben Sie auch... Haben Sie auch vor ein paar Wochen in den Briefkasten geguckt? Haben Sie das?
Ja.
Ja. Und was haben Sie da gefunden?
Meine Haushälterin, ja.
Ja, und?
Ich habe Post bekommen.
Ah, Sie haben Post bekommen. Na, woher denn?
Naja, von dem, Sie wissen schon, den Manufaktum. Der neue Katalog ist da. Handgeklöppelte
Puppen.
Kugelschreiberminen.
Achso, ich dachte Puppen.
Für nur 200 Mark.
Na gut, ich merke schon, Sie wollen vielleicht verschleiern, was da passiert ist. Vielleicht heben wir uns das auch vielleicht gegen
Ende auf. Nee, Sie haben gefragt, von wem ich Post bekommen habe. Ich dachte, Sie wollten darauf anspielen. Wir wollten ein bisschen durch den neuen Manufaktum-Kalender blättern. Katalog.
Ja, ja. Da gibt es ja auch, gibt es da nicht Puppen auch immer? Schauen Sie mal nach, ob es da Puppen gibt.
Moment.
Bei Manufaktum. Gibt auch andere Versandhändler übrigens. Zum Beispiel Otto
oder
Schlecker.
Nürnberg Quelle, ganz toll. Ja. Großer Versandhandel in Muggenhof.
Ja. Ach, Herr Eisenbart.
Puppen.
Gibt es Puppen bei Manufaktum? Das ist die Frage. Weil wenn man Puppen sammelt, da kann man ja vielleicht auch nochmal drauf auf Haar eingehen. Ich war Puppensammlung mit Echthaarpuppen.
Ja.
Das ist schon ein Ding, sage ich mal. Gerade in Ihrem Alter,
ja.
Kleine Püppchen, nicht wahr, mit venezianischen Masken und aber echten Haaren. Und diese echten Haare, die werden ja ausgerissen. Da ist ja Human Traffic passiert. Und dann werden Kinder enthaart, nicht wahr?
Enthaart,
einzeln mit der Pinzette werden die Haare dann in die Puppe hineingestopft.
Nein.
Und dann kaufen Sie die bei Manufaktum zum Beispiel oder bei einem anderen Versandhändler Ihrer Wahl.
Aber das finde ich jetzt gruselig.
Das ist gruselig, aber Sie unterstützen das ja, wenn Sie hier Werbung für Ihre komischen Kataloge machen. Ich wollte auch was ganz anderes
sehen. Stimmt das mit der Pinzette? Stimmt das?
Ja, natürlich. Da werden Kinder, gibt es Kinder, die werden eingesammelt vom Flohmarkt. Da geht der Herr Manufaktum auf den Flohmarkt und sammelt Kinder ein und hält die dann.
Das macht mich betroffen.
In einem Utopia-Maus-Experiment hält er die dann.
Ja.
Und denen werden dann die Haare herausgerissen, je nach Farbe. Damit man die richtigen Haarfarben...
Mit der Pinzette. Ich finde das gruselig, was Sie erzählen.
Ja, ich auch, aber es ist leider die Wahrheit. Sie müssen mal der Wahrheit ins Auge blicken. Herr Eisenbart, machen Sie noch einen Text, dann können wir vielleicht zur nächsten Rubrik huschen.
Na, sehr, sehr gerne.
Ja, danke. Das ist ja eine Katastrophe heute hier mit Ihnen.
Ich finde es gar nicht so schlimm.
Sie werden auch immer schlechter, Herr Eisenbart, was?
Ich finde es nicht so schlimm, wie Sie jetzt tun.
Sie werden immer schlechter.
Sie tun immer so herablassend, aber...
Nee, das meine ich mit voller Empathie.
Seien Sie mal so alt wie ich erstmal.
Ja.
Dann
Ich werde unsanft aus dem Mittagsschlaf gerissen. Drei Halbstarke diskutieren betont gedämpft vor meinem Fenster.
Aber echt jetzt? Es ist doch mehr als lächerlich und längst widerlegt, dass der historische Materialismus frei sei von jeder hegelianischen Teleologie,
beginnt der offensichtliche Rädelsführer.
Hallo?
Sekundiert der Zweite.
Das ist ja wohl logisch. Nur Marx bringt das Kunststück fertig, Hegels Weltgeist einerseits als metaphysisches Gespenst zu diffamieren und ihn im selben Atemzug durch das kolportierte Fortschreiten der Freiheit, durch die Überwindung des kapitalistischen Staates unbewusst geradezu implizieren. Was doch super deutlich zeigt,
versetzt Nummer 3 triumphierend,
dass Hegel richtig liegt. Der sittliche Staat ist das Mittel des Weltgeistes zur Verwirklichung der Vernunft. Er ist die göttliche Idee auf Erden und die Freiheit kann nur innerhalb des bestehenden Systems existieren. Deshalb ist der Kommunismus ja auch gescheitert. Sag mal, die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Klassenkämpfen, ihr Lümmels!
Donnere ich wutentbrannt aus dem eilig aufgerissenen Fenster.
Und wenn ihr die philosophische Einsegnung der bestehenden Verhältnisse nicht umgehend der älteren Generation überlasst, rufe ich die Polizei und lasst euch gefälligst mal die Haare wachsen.
Also wirklich, was ist nur los mit dieser Jugend?
Ja, so, es ist Zeit.
Es ist an der Zeit.
Es ist jetzt wirklich...
Es ist wirklich fast...
Fast ganz?
Na, noch nicht ganz.
Wir haben wieder unsere allseits beliebte und ich will fast schon sagen...
Einzige Rubrik.
Der Song um ganz, wem die Stunde schlägt. Wem schlägt denn diesen Monat die Stunde, Herr Eisenbart? Oder hat geschlagen, besser gesagt.
Ich komme von Paul... Nee, Moment. Gleich hab ich's.
Eisenbart.
Ich komme von...
Also,
Wolf Dieter Wondraschek.
Nein, wir haben
Karel Gott. Jetzt habe ich es auch.
Wir haben über Karel Gott gesprochen in einer älteren Folge, da ging es aber um Nichtigkeiten. Jetzt geht es um das große Ganze. Es geht
vielleicht ging es darum, dass er geboren ist.
Es geht um Nihilismus.
In der letzten Folge.
Denn was für ein tolles Wortspiel lässt sich ableiten aus der Überschrift Gott gestorben. So, da denken Sie mal drüber nach jetzt.
Ja.
So. Und jetzt fangen wir an mit dem Song und ganz.
Ja.
In C-Moll. Und ja, ich habe hier meine Space-Orgel angeschaltet. Sie hören ein leichtes Rattern.
Ja, spielen Sie noch.
Aber
mal.
Das gehört so. Ich fange jetzt an und es gibt erst ein Vorspiel, wie es in der Kirche eben üblich ist.
Ja. Soll ich jetzt schon singen?
Ja, ich könnte das ewig machen. Es macht Riesenspaß.
Sie machen
also,
das
sehr warten Sie kurz. 1, 2, 3, 4.
Karel Gott, wo bist du? Wir warten auf dich. Karel Gott. Du bist... Früher hast du so schön gesungen und hast auf der ganzen Welt den Leuten Freude bereitet. Ich kenne die Melodie noch nicht. Also
okay. Karel Gott, Karel Gott, Karel Gott, Karel Gott.
Karel Gott.
Karel Gott.
Karel Gott.
Karel Gott, Karel Gott, Karel Gott. Du warst die goldene Kehle aus Prag. Du hast gutes Liedes gut gemacht.
Karel Gott.
Und jetzt die Eisenbart.
Karel Gott. Karel Gott, Karel Gott, Karel Gott. Karel Gott. Karel Gott. Und einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld
und nie
Nietzsche ist tot. Und Nietzsche ist tot.
Kann man das so stehen lassen?
Ja, ich finde, also das ist wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht. Vielen Dank, Frau Meisendraht, für das schöne Spielen Ihrer
Space Orgel,
die Sie heute neu mitgebracht haben.
Ja.
Ich freue mich, dass sie so schön ist.
Ja. Wenn wir schon bei dem Außerthematischen sind, machen wir doch jetzt diese Briefe auf. Sie haben mir doch vorhin auch zugezwinkert, dass Sie aus Schweden Post
bekommen. Ja, natürlich.
Und natürlich haben wir damals, Sie erinnern sich, wir haben einen Brief geschrieben nach Schweden.
Ja.
In der Hoffnung, etwas zurückzubekommen. Einen kleinen Dank für das, was wir hier alles tun, nicht wahr?
Ja.
Wir haben eine Radiosendung.
Ja, auf eine eigene Sendung.
Eine eigene
bei Radios
Sendung. Und es wäre ja wohl auch nicht so viel verlangt gewesen, dafür mal einen Dank zu bekommen.
Und oder einen Preis.
Eben. Es geht um den Literaturnobelpreis, den wir natürlich jetzt hier auch endlich zugesprochen bekommen haben. Hier steht auf dem Absender, Verklinger, ursprünglicher Nobelpreis-Kottet. Das heißt so viel wie das echte, wahre Nobelpreiskomitee. So heißt das. Eisenbart, unser Moment ist gekommen. Wir haben den. Also, hier steht.
Wollen Sie, ich habe noch einen Flip gefunden.
Nein, ich will jetzt meinen Nobelpreis lesen. Danke. Ja. Kera Lekare Magdalena Meisendraht.
Haben wir vielleicht irgendwie.
Fiha
Jingle spielen vielleicht.
Den Asökern um Nobelpreiset. Achso, Jingle.
Den könnten wir dann immer spielen, wenn wir Post aus Schweden bekommen, zum Beispiel. Schön. Wirklich sehr schön.
So. Kera Lekare Magdalena Meisendraht. Fiha fat din asökern um Nobelpriset. Wem tror du hat, du er din glaub post? Tro du verklingen ekfar fakra, o kensgla komitee linsna paderas, salnista ostinga podcast. Sehen Sie, also hier steht quasi, Sie haben sich den Preis mit Ihrem Podcast nun wirklich verdient.
Toll.
Wir ha verklingen betre saker et göra, also all die anderen SchriftstellerInnen sind nichts anderes als Gören.
Ja.
Till exempel mastre vibara leta eva recepit par der richtiger franziska text flesk som ges afafeveluska praktikant. Das, sie sind ein Exempel für ausgewogenen Journalismus und beste literarische Feinschmecker-Gefühl.
Das ist aber sehr freundlich.
Ja, sehr nett.
Und auch sehr gut ausgedrückt.
Der Brief schließt mit der Formel, wie küsse Dina Öngboller, ich küsse deine Augäpfel, den Verklinger ursprünglicher Nobelpreis kottet. Das schreibt mir, das heißt also, Sie haben sich entschieden für mich als Nobelpreisfrau und Sie haben ja auch einen Brief bekommen.
Ich habe auch einen Brief bekommen.
Lesen Sie doch mal vor.
Also, ich habe Schwedisch studiert, aber mein Schwedisch ist ein bisschen eingerostet. Sie können ja dann mal übersetzen. Kära, leckere, Hartmut, Kevin Eisenbart. Und ich habe meinen zweiten Namen ausgeschrieben. Das ist
Herr, lieber, freundlicher sehr, Herr Eisenbart.
Sehr aufmerksam. First Krieder, ja, steket mit, steckt Kritzold, rundet, kraftigt. Um jo har en bit steck mit Skorpa, maste Skorpan fort voran der Repas.
Also, das macht aber wenig Sinn.
Wieso?
Lassen Sie mich mal ein bisschen, lesen Sie mal einen Satz mehr in den Kontext.
Habe ich auch einen Preis gewonnen.
Ich weiß nicht. Lassen Sie mal weiterlesen.
Efter det masse jo tyver klipper lukernos ma. Mit en vass kniv och lite fart kan du inte låta bli jag skalar moröter och skar dem i större bitar.
Oh, ja, ja Mensch. Ja, toll.
Ja, wärme ugnen innen. Nu steker.
Irgendwas, also Sie haben jetzt was in den Ofen getan gerade. Moment, das ist vielleicht irgendwie.
Nu steker ja rustningen på Kaminen ihren, större Steakpanne.
Ja, es darf nicht austrocknen, wenn es in Kamin. wenn sie es in den Ofen tun, soll das nicht, soll, müssen sie aufpassen, dass es nicht
was auskommt. Hat denn, was für ein...
Das ist doch schön.
Ich, soll ich den...
Diese Poesie in der Sprache auch.
Norjek, also vielleicht... ner, ja, er halbwegs klar, ger, ja, lokarna, och, morot, bitarna. Oh, das hört sich vielversprechend an. Noten für Ostecker, dem wichtig, gerade auf Bruning, auf Lokarna, auch Steken, auf Göri Slutendern,
Sausens,
Duft auch.
Das ist was für gut duftet.
Sehende. Gut Appetit.
Guten Appetit.
Den Verklieger.
Ihre wirkliches
ursprüngliches Nobelpreis
Nobel. Ja, Mensch, die haben Ihnen einen. Ah, das ist ja schön.
Habe ich einen Preis gewonnen?
Ja.
Und den soll ich in den Ofen?
Ja, naja. Mit crispiger Haut. Ja, schön, Mensch, Herr Eismann, wir können feiern. Sie haben den Schweinebraten gewonnen und ich habe den Nobelpreis gewonnen. Das ist doch schön. Ach, Mensch, das freut mich. Da haben Sie endlich mal verstanden, worum. Was?
Wie, was war das mit dem.
Ja?
Mit dem Schweinebraten?
Naja, den haben Sie. So.
Wie gesagt,
bei Schwedisch. Da gab es ja auch Kontroversen, also wegen dem Schweinebraten.
Wirklich?
Ja. Wollen Sie vielleicht nochmal schnell einen Text raushauen? Nicht, dass es
ja, ich werde hier nicht einen Text raushauen. Das hätten Sie wohl gerne, einen Text raushauen. Ich spiele einen Beitrag von einem verdienten Mitarbeiter, Theobald Fuchs. Er hat sich wieder Gedanken gemacht, diesmal über das Thema Haare. Das ist ein schöner Zufall, denn heute geht es um Haare bei uns. Hier, bitteschön. Also...
Haarflugzeug. Es war einer jener Träume, die sich mir unauslöschlich ins Gedächtnis einprägten. Der Traum war so eindrücklich und gefühlsdurchsaftet, dass ich heute noch, 20 Jahre später, das Bild verlustfrei vor meinem inneren Auge dekomprimieren kann. Das Bild vom Haarflugzeug. Die beiden Flügel dieser Maschine sind komplett von Haaren bedeckt. Dickes, weiches, ungefähr schulterlanges Haar, das als Antrieb dient. Der Pilot kann das Fell in eine wellig windende Bewegung versetzen, ähnlich wie das Wogen eines Kornfeldes oder einer jener Wiesen, wie es sie früher gab, als seltener gemäht wurde und das Gras höher wachsen durfte, als erlaubt war, wenn der Wind mit dicken Backen darüber pustete. Nur dass in meinem Traum die wiegende Bewegung aus dem Inneren der Haare kommt und den Wind erzeugt, der das Flugzeug vorwärts treibt. Der Rest des Flugzeugs ist unwahrscheinlich filigran gebaut, aus unsäglich dünnen Röhrchen wie Getreidehalme, aus Molybdänstahl, Niob oder einem vergleichbaren Zaubermetall. Der Pilot kauert in einer Glaskugel, die zwischen den Flügeln hängt. Er trägt eine altmodische Ledermontur mit Lederhelm und monströser Fliegerbrille, aus deren Gläsern man Suppe löffeln könnte. Irgendwo müsste ich noch eine Zeichnung von dem Flugzeug haben, die ich damals anfertigte, unmittelbar nachdem ich erwacht war. Erst wollte ich danach suchen, doch dann änderte ich meine Meinung. Bis ich mich durch die Stapel von losen Papieren, Notizbüchern und Kladden gewühlt und die Zeichnung mit viel Glück gefunden hätte, würden Wochen vergehen. Es ist eine der schönsten Seiten des Schreibens, dass man sich nicht an die Regeln der Wirklichkeit halten muss. Ich muss die Zeichnung nicht finden, um behaupten zu können, dass es sie gibt. Vielleicht lüge ich auch und habe sogar nach dem Fetzen Papier gesucht und ihn gefunden, aber nichts zwingt mich, das hier hinzuschreiben. Ich frage mich natürlich, warum das Flugzeug so filigran war und warum ich dachte, ein Büschel Haare auf dem Flügel genügte, um sich leichtens in die Luft zu erheben. Dabei war es kein Kindertraum, keine Kindheitsidee. Als ich noch klein war, sah die Welt ganz anders aus. Voller riesiger Dinge, riesige Möbel, riesige Menschen, riesige Häuser, riesige Flugzeuge. Und alle Menschen hatten schrecklich lange Haare. So lange, dass man sich aus einem einzelnen Haar und den vier Beinen des Küchentischs eine Flechthütte basteln konnte. Doch dann wuchs ich und wurde selbst größer, während die Dinge kleiner wurden. Irgendwann musste ich nicht mehr aufs Sofa klettern, sondern ließ mich einfach darauf nieder. Irgendwann schwebte die Türklinke nicht mehr hoch über meinem Kopf, sondern ließ sich mit der lässig ausgestreckten Hand hinunterdrücken. Sogar das Auto war irgendwann ein Ding, das auch ich steuern durfte, weil ich übers Lenkrad schauen konnte. Nicht lange danach jedoch wurden die Dinge wieder größer, und zwar in Wirklichkeit. Die Häuser, die Flugzeuge, die Möbel, alles wurde immer größer und wird auch heute noch jeden Tag größer. Die Teller und Tassen im Gasthaus sind jetzt größer, die Jacken und Hosen sind größer, die Menschen selbst werden immer dicker und größer. So wie die Autos, die Fernsehapparate, die Katzen, die Turnschuhe, die Brillengestelle. Das ist der Kapitalismus. Der muss ständig wachsen, sonst geht es ihm schlecht. Für mich ist der Kapitalismus wie ein kleiner Hund, den du in dein Haus aufnimmst. Du fütterst den kleinen Kerl sorgfältig und liebevoll und er wächst und gedeiht, aber dann will er nicht mehr aufhören zu wachsen. Er wird größer und größer, bis er das ganze Haus vom Keller bis unters Dach ausfüllt. So fest ist er da hineingequetscht, dass da in keiner Spalte mehr Luft ist, kein leerer Winkel, kein heimlicher Hohlraum mehr übrig bleibt. Die Augen des Hundes drückt es aus den beiden Fenstern im ersten Stock, sie quellen aus den Fenstern und aus dem Kopf hinaus. Dann explodiert der Hund. So ist der Kapitalismus. Er kann nicht aufhören zu wachsen, bis er explodiert. Das Haus ist danach natürlich kaputt. Nur Haare, die müssen irgendwann aufhören zu wachsen, weil sie nicht explodieren können. Sie sterben einfach und schweben ganz sanft auf die Erde.
Ja, das war Theobald Fuchs und er hat sich wild von der Assoziation treiben lassen durch ein Feld von Wörtern, die irgendwo auch einen Zusammenhang wohl. Der nächste Text ist von Leonie Elpelt. Sie hat uns einen Text geschickt, was uns sehr freut. Und sie hat sich selber im Fernsehen gesehen, ohne dass sie es vorher wusste, dass es dafür also keine Gage gibt. Also eine traurige Geschichte von Leonie Elpelt. Viel Spaß damit.
Vor 2 Wochen postete eine Kommilitonin mir bei Facebook ein Video von Frau TV auf die Pinnwand. In diesem Video war ohne mein Wissen ein Instagram-Foto von mir verwendet worden. Zu sehen sind die mit Musik untermalten Fotos von Frauen und eingeblendete Textfragmente. Das Video geht so. Sommerzeit, Körperzeit. Bei dieser Hitze lautet die Devise, je weniger Stoff auf der Haut, desto besser. Seit ein paar Jahren gibt es einen Trend bei Frauen zu einem neuen Accessoire. Achselhaare. Sie sind nicht mehr eklig, unhygienisch und hässlich, sondern stehen für weibliches Selbstbewusstsein und Empowerment. Bei diesem Wort ist mein Bild zu sehen, mein Instagram-Account ist verlinkt. Immer mehr Frauen lassen ihre Achselhaare wachsen. Sie fotografieren sich selbst mit gehobenen Armen und posten die Bilder in den sozialen Netzwerken. Sie markieren damit ihre Unabhängigkeit von stereotypen Schönheitsidealen. Sie zeigen ihre Freiheit, Individualität, ihren Mut und auch ihre Sinnlichkeit. Nike Women zeigt auf seinem Instagram-Account ganz selbstverständlich ein Model mit Achselhaaren. Die Community versteht das Bild als Provokation. Die Kommentare unter dem Post explodieren. Wie Sie sehen, sehe ich heute nicht mehr aus wie auf diesem Foto. Der Grund hierfür ist, dass ich mir ein Achselhaartoupee angefertigt habe. Das ist wirklich super duper praktisch, denn so ist es noch viel leichter, meine Achselhaare als Accessoire zu tragen. Ich demonstriere das mal. So, hier trage ich den Hautkleber auf, dann andrücken. Et voilà, wie angewachsen. Wie Sie nun feststellen, trage ich auch auf der anderen Seite bereits das Toupet. Sehen Sie, so leicht lässt es sich entfernen. Ratsch. Ich lasse es mal herumgehen, damit Sie es aus der Nähe betrachten können. Hier bitte sehr. Ich finde es ja sehr gut, dass die MacherInnen des Videos darauf hingewiesen haben, dass Achselhaare bei Frauen bisher eklig, unhygienisch und hässlich waren. Sonst hätten die KonsumentInnen womöglich noch vergessen, wie sie bis kurz vor dem Video über Achselhaare bei Frauen gedacht haben sollten. Aber was sagen denn eigentlich die Leute, die das Video gesehen haben? Lassen wir sie mal zu Wort kommen. Jenny schreibt: Das ist höchstens ein Zeichen von Faulheit oder einem kaputten Rasierer. Hashtag Anti-Busch. Oh Jenny, 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 hast du denn nicht verstanden, dass das Video eine genau gegenteilige Meinung erreichen wollte? Was schreibt denn Beate? Ich denke, dass ein gepflegtes Äußeres sehr wichtig ist und Achselhaare, die unterm Shirt oder Kleid sichtbar sind, gerade jetzt im Sommer, tragen nicht dazu bei. Dann kann man gleich einen Damenbart wachsen lassen, unrasierte Beine zeigen, einen Haaransatz haben etc. Für mich keine Option. Lieber eine halbe Stunde länger im Bad, dafür aber gepflegt. Wenn jemand aber meint, mit Achselhaaren unterwegs sein zu wollen, dann bitte. Mit Selbstbewusstsein hat das sicher nichts zu tun. Haha. Vielen Dank, Beate. Gudrun hat einen dringenden Appell. Oh mein Gott! Ich mochte Frau TV wirklich immer sehr, sehr gerne, aber was hier in letzter Zeit läuft, ist unfassbar. Merkt ihr gar nicht, dass mit eurer Sichtweise und Beiträgen ihr Frauen aus einer extremen Ecke unterstützt und die Frauen, die euch wirklich brauchen, vernachlässigt? Ein guter Einwand, liebe Gudrun. Das Grundbedürfnis der gewöhnlichen Wald- und Wiesenfrau sind nun einmal Videos über die neueste Blitzdiät. Frauenextremismus ist ein Randphänomen und sollte daher in den Medien auch entsprechend behandelt werden. Die liebe Julia hat noch einen Erfahrungsbericht für uns. Im Supermarkt bei mir um die Ecke arbeitet eine Frau, die sich nicht rasiert, unter den Achseln. Und dann sitzt sie da im Spaghetti-Top und ihr laufen Schweißtropfen über die Haare. Da könnte ich so kotzen, das ist echt ekelhaft. Wenn zwei Kassen auf sind, gehe ich immer zu einem anderen. Dieser pfiffige Lifehack von Julia zeigt, selbst ist die Frau. Und damit zurück ins Studio.
Ja, vielen Dank.
Ach, schade, schon vorbei.
Für diesen Außenbericht, Leonie Elpelt.
Ja, wir machen das normalerweise nicht, aber ich würde gerne diesen Punkt etwas aufgreifen, dass Haare ja auch ausschlaggebende Faktoren für Anecken sind, sage ich mal.
Ausschlag von den Haaren.
Nein, oder was? Nein, aber denken Sie doch nur mal an die Gammler. Zum Beispiel, die kennen Sie noch, oder?
Das ist ein Kampfbegriff aus meiner Jugend.
Ja, richtig.
Da haben wir zu denen gesagt, hört mal, lasst euch mal die Haare schneiden, ihr Gammler.
Ja, richtig, richtig.
Und die haben sich dann ganz dolle geärgert.
Also das muss ja so in diesen 60er Jahren ungefähr gewesen sein.
Ja.
Dann die langen Haare bei Männern als Provokation.
Ja.
Kurze Haare bei Frauen als Provokation. Denken Sie nur an den Bubikopf.
Ja.
Nicht wahr? Also das ist ja ein Ausdruck der Emanzipation. Jetzt haben wir heute gehört, Achselhaare, vielleicht sogar verchromte Achselhaare als Ausdruck.
Finde ich interessant.
Kann man machen. Bei Männern dann wieder das Wegnehmen. Ja. Also es lässt sich so viel ausdrücken mit Haaren. Denken Sie doch nur an die Dreadlocks zum Beispiel, nicht wahr? Die sind ja auch spirituell fast schon aufgeladen, nicht wahr?
Das ist ja auch ein Dreadcoat. Also man hat das ja nicht ohne Grund.
Ja.
Man macht das ja nicht, weil es schön aussieht,
sondern
weil man aus Glaubensgründen.
Ja, wenn man da nämlich drauf guckt von einer Warte aus, dann sieht man halt, dass das ein Ausdruck Spiritualität zum Beispiel sein kann. Haare.
Genau.
Ich sag nur, so weit fasst sich das Gebiet der Haare. Wir haben jetzt Emanzipation, wir haben Provokation auf die Straße, nicht wahr? Demonstration vielleicht irgendwelcher Werte. Dann haben sie Leute, die ihre Haare nach vorne kämmen, wenn sie keine Haare mehr haben. Das dann auch ein Ausdruck von...
Wissen Sie, wo man die Haare überhaupt nicht mehr anhat?
Wo?
Auch aus Glaubensgründen.
Im Kloster zum Beispiel, wenn man sich eine Tonsur schneidet, nicht wahr?
Ja.
Noch
weniger Haare.
Noch weniger Haare.
Bei Hare Krishna. Da haben Sie nicht drüber nachgedacht. Die einen lassen die ganz lang und zottelig.
Haare können.
Und die machen die ab.
Ganz?
Ganz runter.
Ist das nicht gefährlich? Hat sich die Natur nicht vielleicht was dabei gedacht bei den Haaren?
Was hat sich eigentlich die Natur dabei gedacht bei den. Bei die Evolution, mal sah. Also, wenn man überlegt,
also,
ist doch auch Evolution.
Ja, das ist zum Beispiel, glaube ich, eine Wechselbeziehung gewesen, Heisenbart.
Ja.
Eine Wechselbeziehung.
Zwischen der Evolution und der Natur, ne?
Ja, dazu kommen klimatische Veränderungen dazu. Also als
Klimakterium.
Und der Mensch hat seinen Lebensraum eben von den Bäumen in der Savanne verlagert auf den Boden, nicht wahr? Und deswegen braucht man keine Haare mehr. Sag ich Ihnen.
Ich sag Ihnen mal eines, das ist wie mit den Schweinen und den Wildschweinen. Die Schweine, die durften irgendwann ins Haus,
ja.
Und dann haben die rasiert.
Ja, weil die angefangen haben zu haaren, nicht wahr? Das ist ja auch
ja.
Dreckig dann, nicht wahr?
Da haben die Menschen, die haben gesagt, nee, also so fangen wir gar nicht an. Und haben die
Wildschweine rasiert.
Enthaart.
Ja. Man sagt ja auch, im Jugendsprech, man sagt ja auch, ich rasiere dich.
Ja.
Im Sinne von, ich vernichte dich.
Da haben wir auch schon mal drüber geredet.
Ja. Was?
Über Hip-Hop.
Hip-Hop, ja, die Lauch-Culture.
Genau.
Nicht wahr? Da sind Haare ja eher verpönt. Deswegen sagt man, ich rasiere dich, du Lauch, zum Beispiel.
Ja.
Das bedeutet dann so viel wie, ich werde mit meiner Autorität deine untergraben.
Ja.
Endgültig.
Entehren. Wie Sie vorhin schon gesagt
haben. Ja, richtig. Haare als
Haare abschneiden.
Oder, wenn Sie sich erinnern an die 2000er Jahre.
Ja.
Haare als Ausdruck von Emotionen. Na, klingelt es da bei Ihnen? So kulturell?
Ah, ich weiß, Sie meinen diesen Indianerfilm.
Nein, ich meine keinen Indianerfilm.
Dieser Indianerfilm. Eisenbart,
denken Sie doch mal nach. Denken Sie doch bitte mal nach.
Avatar.
Nein.
Wo die mit den Haaren, wo die sich gegenseitig mit den Haaren streicheln. Das ist doch das, was Sie gemeint.
Emotionen. Denken Sie mal nach. Herr Eisenbart, denken Sie doch einfach mal nach. Vielleicht hören wir noch einen Text.
Ja, wir hören einen Text.
Nach, was 2000 in den 2000er Haare für Emotionen ausdrücken konnten.
Ja, wir hören einen Text von Paulina Zinskowski. Wir freuen uns, dass sie einen Text geschrieben hat und der so geht. Bitteschön.
Bis alle Spuren beseitigt waren, vergingen Jahre. In jeder Öffnung, jedem Spalt, jeder Ritze, die sich in ihrer Wohnung befand, kam wieder und wieder irgendetwas zum Vorschein. Immer war da was, das sie mit dem damals in Verbindung brachten. Und wenn es nur ein Haar war. Dabei hatte genau das ja alles erst losgetreten. Haare. Nicht seine oder ihre, also nicht direkt. Es waren die eines fremden Menschen, die er in einer Truhe seiner Vergangenheit aufbewahrte und die sie heimlich durchwühlt hatte. Eine pechschwarze, dicke Strähne, die sie da entdeckte. An einem Ende mit der Flamme eines Feuerzeugs zusammengeschweißt. Es dauerte eine gewisse Zeit, bis sie sich im Kampf gegen ihre Neugier ergab und ihn dürstend fragte, wessen Strähne das sei. Zwischen Zeigefinger und Daumen hielt sie in die Höhe, wie das lang gesuchte Indiz in einem Mordfall, der nun endlich aufgeklärt werden würde. Er zögerte keinen Moment, riss ihr die Haare aus der Hand. »Und wo bewahrst du die Strähnen von mir auf?« fragte sie. Man hörte, wie sehr sie sich anstrengte, ruhig zu klingen. In ihrer Stimme doch ein Haufen Entrüstung, die sie nur schwer verbergen konnte. Er gab ihr keine Antwort darauf, sagte nur, ohne sie dabei anzusehen, es gibt Dinge, die will man für immer für sich behalten. Die Laute waberten im Zimmer umher und legten sich auf ihre Synapsen, ohne von dort wieder zu verschwinden. Es schellte in ihrem Kopf, laut, dieser fiese Alarm begann sie ohne Rücksicht und Ankündigung in den Wahnsinn zu treiben. Für jeden Tag, den sie nebeneinander aufwachten, tat sie von nun an eins seiner Haare in ein Wegglas und fügte noch eines von sich hinzu. Der Beweis für sie und ihn, sagte sie sich im Stillen. Für ihre gemeinsame Zeit, die sie miteinander teilten, die, so wollte sie es glauben, nicht bloß ein Arrangement aus Kompromissen war, sondern voller Wahrhaftigkeit, das auch er eines Tages für genauso wertvoll empfinden würde, um es für immer für sich zu behalten. Er bemerkte nichts davon. Dabei war es ja genau das, was sie wollte, also stellte sie das Glas irgendwann neben das gemeinsame Bett direkt auf den Nachttisch, so dass man es nicht mehr nicht entdecken konnte. Aber es blieb dabei, er schien blind geworden. Und so wanderte das Wegglas durch die Wohnung. Mal stand es im Wohnzimmer, deplatziert auf dem Boden, dass man drüber stolperte, wenn man nicht aufpasste, mal im Regal auf Augenhöhe zwischen den frischen Handtüchern im Badezimmer. Keine Chance, er sagte nichts.
Es war nachts, als sie, wie so häufig in dieser Zeit, wach lag. Wie von Dämonen getrieben, saß sie wie dann immer kerzengerade im Bett. Diesmal hielt sie es nicht mehr aus und stand auf. Auf Zehenspitzen schleichend kam sie zurück zum Bett, in ihrer zittrigen Hand eine Schere. Da so mitten in der Dunkelheit, die nur durch das müde Licht einer Laterne unter dem Fenster gebrochen wurde, hockte sie nun neben ihm auf der Matratze und schnitt ihm zaghaft die Haarspitzen. Sein störrisches Haar machte bei jedem Schnitt ein sattes Geräusch. Sie versuchte, die Schere so langsam auf und zu bewegen, dass das schleifende Hin und Her der Schneideblätter am seichten Brummen des Kühlschranks aus der Küche nebenan unterging. Mit der rechten Hand schnitt sie ihm nun über Minuten, Stück für Stück Millimeter seines Haars. Ihre andere Hand hielt sie währenddessen geöffnet, um jene Beweise aufzufangen. Damit fertig, befüllte sie das Glas behutsam mit den zarten Stoppeln. Mit der Zeit wurde es voller und doch fiel ihm noch immer nichts auf. Auch nicht, dass seine Haare von Nacht zu Nacht kürzer wurden. Zumindest nach einigen Wochen hätte er sich doch mal wundern müssen, dachte sie, wieso sich seine Kopfbehaarung irgendwie zu verändern schien. Jeden Morgen, als sie aufwachten, blieb sie noch einen Moment länger liegen als er, um ihn durch den Spalt ihrer Augen heimlich zu beobachten. Manchmal war sie sich sicher, dass er das Laken glattstreichend verräterische Haarreste, die nachts versehentlich durch ihre Finger geglitten waren, entdecken würde, und doch nicht eine Reaktion. Also begann sie, das Gebiet auszuweiten und machte sich an seinen Beinen und Brusthaaren zu schaffen. Ganz anders als auf seinem Kopf waren diese lockig. Es war gar nicht leicht, diese krausen Fäden mit der Schere zu erwischen. Viel mühseliger, weil nicht so ergiebig. Immerhin war die Körperbehaarung deutlich spärlicher als die auf seinem Schädel. Und doch war es jedes Mal genug für eine nächtliche Beute, was sie da erwischte. Als die übrig gebliebenen Stoppeln zu kurz für die Schere wurden, kam der Nassrasierer. Mit Akribie zog sie die Klingen jede Nacht über seine Haut, von der die obersten Schichten von Zeit zu Zeit mit runterkamen. Es grenzte fast an ein Wunder, dass er auch davon nicht aufwachte und tagsüber kein Wort über seine wundgeschälte Haut verlor. Manchmal stellte sie sich vor, wie man ihn nachts schreien hören würde, sah ihn zusammengekauert und verkrampft vor Angst auf der äußersten Bettkante hocken, seinen nackten, blutig rasierten Körper balancierend bis auf die Unterhose alles frei, dann rückwärts auf den Boden fallend wie geschossenes Wild, wie er ihr bettelnd entgegenschrie, wie sehr er sie doch liebe. Doch da war nichts. Auch nicht, als sie ihm den Kopf kahl rasierte, die Augenbrauen gleich mit. Ein letztes Aufbäumen, bevor sie endgültig sein konnte, dachte sie. Aber nichts, bloß wortloses Nebeneinander, auch danach. Es kam der Moment, in dem sie mit den gerade gewechselten Klingen abrutschte und ihm ins Beinfleisch schnitt. Sie erschrak, ein kleines bisschen jedenfalls, erstarrte für einige Sekunden. Als er noch immer keine Regung zeigte, leuchtete sie mit einer Taschenlampe auf die Stelle. Da quoll das Blut aus den feinen Schlitzen. Sie tupfte und tupfte, dass ja kein Blut auf das Laken ging. Vielleicht lag es an seinem beruhigten Gemüt in der Nacht, dass der Fluss nicht lange brauchte, um aufzuhören. So konnte sie schon kurz darauf seelenruhig weiter an seinem Bein umherschaben. Eines Nachts, sie hatte ja längst nicht mehr damit gerechnet, war es endlich soweit. Er fragte sie tatsächlich, was sie da mache. Gerade als sie das Glas geschlossen und neben sich auf den Nachttisch gestellt hatte, hörte sie ihn, als er räuspernd diese Frage stellte. Nachdem er sich wiederholt hatte, sie hatte ihn darum gebeten, so getan, als hätte sie seine Worte nicht richtig verstanden, um es in ihren Ohren regelrecht zelebrieren zu können, antwortete sie bloß einsilbig: Manches will man für immer für sich behalten. Dann ging sie ins Badezimmer, um ihre Utensilien wie gewöhnlich zu verstauen. Sie setzte sich auf den Rand der Badewanne und wartete einen Moment. Doch was passierte, war wieder bloß nichts. Als sie wenige Minuten später zurück ins Bett kam, schlief er. Bis der Wecker klingelte, lag sie mit offenen Augen neben ihm, ihr Blick starr gegen die Decke gerichtet. In etwa so vergingen Tage und Monate, in denen sie mit leeren Augen in der Gegend umhersah, irgendwann auch durch ihn hindurch. Tage und Monate, in denen sich weiter nichts ereignete. Das Wegglas hatte sich längst auch in ihre Sehgewohnheit gefräst. So stand es seither unberührt, ungesehen, auf einem kleinen Tischchen im Flur zwischen Briefen, Quittungen, Büchern, ausrangiert. Krams halt, den beide beim Eintreten in die Wohnung gewissermaßen achtlos dort ablegten. Immer wieder lichtete sich so der Haufen, um sich dann wieder fast unbemerkt zu füllen und so weiter. Ebbe und Flut. Behutsame Stille bei Flut. Rums machte es jedes Mal im Mülleimer, wenn auf dem Tischchen Ebbe eintraf. Das Glas blieb immer. Ruhiger, Immer ruhiger wurde es. War es Taubheit, die sich ausgebreitet hatte? Jedenfalls konnte sie wieder schlafen. Sie hatte aufgegeben. Und dann wuchs in ihr doch irgendwann wieder die immer größere Sehnsucht nach Aufmerksamkeit, im Stillen. Wieder da diese Unruhe, der bekloppte Mechanismus, der sie mit der Zeit erneut bis ans Äußerste trieb. Eines Nachts, fast im Wahn, als sie wieder den Rasierer ansetzte. Der nächste Morgen. Beide kahl geschoren schauten sie einander endlich wieder an. Ihre und seine Haare in einem Bündel hatte er auf den Tisch zwischen ihnen gelegt, an dem Ende mit der Flamme eines Feuerzeugs zusammengeschweißt.
Ja, was machen Sie denn da?
Ich habe meinen Mundraum gereinigt mit der Reinigungsfunktion.
Ja, und hat's
geholfen. Gut funktioniert? Wir waren bei den 2000ern und der emotionalen Frisur, nämlich...
Frau Meißendraht.
Ja?
Ich muss mal kurz auf Toilette.
Nein.
Jetzt, also, können Sie sich um die Sendung kümmern?
Kann doch nicht, das kann doch nicht wahr sein.
Ich zeige Ihnen, was Sie
drücken müssen. Wie lange brauchen Sie
ungefähr? Ja, das hängt davon ab. Es ist jetzt wirklich dringend. Also, dann
erzähle ich den ZuhörerInnen natürlich was gerne über Ihre Frisuren. Und Sie bitte jetzt aber husch, die...
Das ist mit dem Kaffee.
So, also, die emotionale Frisur war natürlich... Sie wissen es bestimmt schon, liebe ZuhörerInnen, der Emo-Cut, nicht wahr? Popularisiert in den 2000er Jahren, nicht wahr? Wo sich junge Männer ihre Haare dunkelten, ja, nicht wahr? Abtönten, könnte man fast sagen, und sie dann in ihr Gesicht hineinwachsen lassen, nicht wahr? Hinein in das Gesicht, und das drückte dann aus, dass auch ein Mann verletzlich sein kann. Ein großes kulturelles Spektakel, zum Beispiel von Bands, die dann geweint haben beim Singen. Über den Emo-Cut hinaus hat sich dann die Tradition der Hängehaare etabliert. Das waren vor allen Dingen Haupthaare, die man hängen ließ. Und das sollte uns doch auch zu denken geben, nicht wahr? Ja, wir haben schon sehr viel über Haare gelernt. Wir haben wirklich viel gelernt. Ich muss auch sagen, wir haben fast alles gesagt, was man über Haare sagen kann. Wir haben eklige Haare gesehen im Abfluss, nicht wahr? Das kann zum Beispiel ein Abflusssieb sein. Und Haarbälle, nicht wahr? Es gibt zum Beispiel einen. So. Es gibt zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika, ja, gibt also es einen Wettstreit zwischen zwei Städten, oder drei Städte sind es inzwischen, die sich darum streiten, wer den größten Filzball der Welt hat. So,
der nächste
hat.
Text ist von
und diese Daphne. Städte
sind
liegen
fertig?
In einem ewigen Clinch, und also, wie viel Tonnen kann
Daphne
ihr?
Elfenbein,
liebe ZuhörerInnen, wie viel Tonnen hat denn Ihr Filzball zu Hause? Messen Sie mal nach. Vielleicht können Sie einen Guinness-Weltrekord aufstellen.
Der Text ist von
Daphne
Elfenbein.
Das wäre doch eine schöne Geschichte auch für
es geht
Sie
um,
und für die Lokalen.
Geht um Haare, und ich entschuldige mich für den letzten Top-Block. Nächstes Mal kümmere ich mich wieder drum. Bitte schön.
Das weiße Blut. Du hast mich verletzt, jetzt ist es kaputt. Aufs Schneidbrett den Nacken gedrückt, neben dem Messer das Tier, die Lache neben dem Kühlschrank, nackte Füße auf Fliesen, weil alles mit A anfängt, also so dass ich um 8 Uhr fluchtartig den Tatort verlasse. Leg deinen Kopf in meinen Schoß, schenk mir den Regard irresistible. Möchtest du ein hartes Ei? Das œil magique, die terre promise, der mont de Venus. Gib auf dein Horn acht, soll ich dir die Haare kämmen? Komm! Mit den Fingern durchs Haar, dein seidiges Haar, rauf dir dein Haar, bis Blut fließt und Büschel zwischen den Fingern. Das Tierchen, das Fellchen, die Schnauze, hat da nicht eben ein Glöckchen geschlagen? Aber das Gras und die Ameisen an den Halmen, die Frösche an den Rändern, der jaulende Hund, Libellen im Haar, du sagst dir nichts, zerkratzt dir dein Gesicht, dein Hals auf dem Kissen, ich hab das Messer genommen, die Stiche, die Stöße, die Vorstöße zur Terre Promise, tut es weh? Das Wenn die Härchen sich aufrichten und Schläge, also die Stromschläge der Terpromis, den ganzen Kerl durchzucken. Que fait, mon petit chou? Was macht die blinde Elster, das Hündchen, der Fuchs? Wie es schlummert unter den Blättern und die Turteltaube von den Drähten fallen vor Schreck. Eine Hand, eine Gesäßtasche warm, eine Rundung, die aufschimmert. Es ist ein Handwerk. Ah, da ist ja mein Messer. Fangen wir mit dem Regard irresistible an. Schau mir in die Augen. So. Was haben die Amseln von den Beeren gegessen, den süßen Beeren? Aber da, deine Hände machen ja, was sie wollen. Mal sehen, was die Klinge uns sagt. Auf deinem Rücken. Grün ist das Gras, dabei in den Himmel geblinzelt. Die Sonne macht einen ja ganz verrückt. Au! Schwindlig macht einen das Blut. Immer auf und ab rauscht es im Ohr und auf den Straßen. Hoch aufgerichtet, die Omnibusse mit ihren Tatzen. Nicht nur die Schwalben, nein, auch Schnabelmönche, die Tauben. Kuhu! Am Wegrand die Schalen aufgebrochen, die Nabelschnüre, der gelbe Schleim quer überm Asphalt. Vom Baum gefallen, rohe Eier im Mund, mit dem Haar im Geäst, dabei die Vogeleier zerquetscht, das Hemd zerfetzt, Schrammen auf der Brust, das kommt vor, das kommt davon, ein Glockenton, das dürre Glöckchen, ein Schellenbaum, eins, zwei, drei, dein Haar versenkt ja an der Sonne. Jetzt auf dem Bauch liegen Ameisen aus Lockenklauben, Bienen schaukeln im Schatten der Halme, die Luft von Entenflügeln gerührt, im Schatten behaarter Wipfel, ein Maulwurf, der sich tiefer gräbt, etwas, das aus der Erde schießt, funkelnd und heiß wie die Sonne. Unter den Achselhöhlen in den Venusgebirgen, fabulieren mit den Fingern im Ohr, Text, der aus allen Poren quillt, Zügel, Entrain, da lösen sich sämtliche Bänder, gib Acht, dein Haar, und steigt ab vom blutigen Schoß. Dann war da aber noch das Hündchen, das Entchen, du Strolch, den Nacken ins Gras, am Schwänzchen in der Luft herumgewirbelt, ein bisschen Remy Martin in die Tierschnauze geträufelt, wie wär's mit einem Eis am Stiel, Scherben im Mund. Und wieder ist ein Vogeljunges aus dem Nest gefallen. Fleischfressende Pflanze, gieriges Kätzchen, Efeu-Gewächs wollen sehen, was dein Brusthaar uns sagt. Relaxez-vous, so ist's recht. Nicht das Gesicht verziehen, nein, das Herz nicht schlagen lassen. Ne donnez pas libre cours à vos émotions. Daisies, Ameisen im Haar, der Kamm bleibt hängen. Au! Du hast mich verletzt. Das weiße Blut, jetzt ist es kaputt. Oh, ich vergaß, die Terpromis, aber nicht doch. Entspannen Sie sich, ein bisschen Gymnastik, noch mehr vom Œil Magique und noch ein wenig hinter dem Ohr. Schwarz glänzt das Haar. Tage im Blattwerk, im Schatten der Halme. Es rauscht die Pappel im Ohr, wie es zu fließen beginnt. Die Sonne spaziert am Zenit. Weil es nach Eisen schmeckt und am Bauch klebt, Büschel aus Krallen geschüttelt, relaxez-vous, mit dem Omnibus in eine Achselhöhle gefahren. Haarig, Perlen im Mund, aus glänzenden Flügeln, Augen, Zungen vergraben tief grün in das Gras und Trauerweiden lassen ihr Haar herab. Die Blume im Spiegel pariert. Es ist eine alte Erfahrung, dass einen das abgelegte Leben auf das Höchlichste schmerzt.
ja. Eisenbart, Sie sind wieder da, das ist ja ganz toll.
Ja, ich bin wieder da. Ja.
Das war, also, wie war es auf dem Klo? Darf ich fragen vielleicht?
Danke, es war auf jeden Fall wichtig, dass ich aufs Klo gehe. Und man kennt das ja.
Haben Sie Ihre Hände gewaschen? Nicht mal das, oder was?
Moment.
Eisenbart.
Ich muss noch mal kurz wohin. Also,
ach nö, jetzt muss ich mich da...
Jetzt kümmern Sie sich kurz um das...
siffigen Fingern...
Ah,
nein!
Auf den Knopf.
Herr Eisenbart! Mensch.
Wissen Sie was? Der Professor Wulser. Wissen Sie, wie mir der ab und zu vorkommt?
Der Professor Wulser? Na... Wie denn?
Wie der Tyrannosaurus Rex. So kommt der mir vor. Der Tyrannosaurus Rex und der Herr Wulser, die zwei, die haben doch quasi das gleiche Naturell. Wie ich drauf komme? Ja, schauen Sie mal. Der Tyrannosaurus Rex.
Der ist ja auch herumgerannt und hat gedacht, haha, ich bin der Tyrannosaurus Rex. Mir kann keiner was. Ja, genau wie der Professor Wulser eben.
Ja, schon. Aber sagen's ehrlich, können Sie sich den Dinosaurus Rex mit so einem Haarschnitt vorstellen?
Na, was ist das denn? Ist es wohl schon wieder so weit?
Nochmal.
Schön.
Ja, es ist schon wieder so weit.
Ist schon wieder Weihnachten?
Mann, ey! Eisenbart, ich hab das zu Hause
Schön, Frau Meisendraht. Schön, wie Sie... Schön. Also, toll. Hat es auch einen bestimmten Grund, warum Sie dieses schöne Lied so schön spielen?
Naja, Herr Eisenbart. Weihnachten steht vor der Tür.
Ja.
Tür... Mann! Scheiße!
So schön, Frau Meisendraht. Wie die Frau Doktor an der Space-Orgel spielt, das haben Sie nicht gedacht, dass Sie das heute noch zu Gesicht bekommen. Wir wollten uns auf jeden Fall... Wir wollen Sie einladen. In nur noch 2 Monaten ist es schon wieder soweit. Da machen wir unsere große Weihnachtssendung. Wenn Sie wollen... Können Sie dann auch einschalten oder vorbeikommen?
Knabe im lockigen Haar.
Genau.
Holder Knabe im lockigen Haar.
Schön, Frau Meisendraht, sehr schön.
Holder Knabe im
ja.
Lockigen
Haar. Frau Meisendraht, sehr schön haben Sie das. Im Dezember ist auf jeden Fall unsere große Weihnachtssendung. Wir wünschen uns von Ihnen Texte über Weihnachten. Frau Meisend. Der nächste Text ist von Marius Geitz. Wir haben ihn heute schon gehört. Ich mache es jetzt mal ein bisschen leiser. So, liebe ZuhörerInnen, hier kommt nochmal der Marius Geitz. Und hat für Sie nochmal einen Text zum Thema Haare. Es ist ein kurzer Text, aber ich hoffe, es wird langen, um hier wieder für Ordnung zu sorgen, Frau Meisendraht.
Für mich bist du genau so schön, wie ich es finde, dass sich die Kinder auf der Straße vor mir fragen, was der Schnurrbart mit der Schnur zu tun hat und sich dabei Schnüre an die Oberlippe halten.
Wie war das eigentlich mit Medusa?
Danke, Herr Eisenbart, das habe ich ganz außer Acht gelassen.
Was, wie war das eigentlich?
Ja, Medusa natürlich, die Gorgone.
Ja, weil, wie ist das mit den Gorgonen eigentlich?
Ja, also Gorgonen sind ja erstmal nur Frauen. Drei Stück ja. An der Zahl.
Das ist aber auch
Geschwister.
Wieder ungerecht, ja.
Ja, wunderschön.
Nicht paritätisch.
Und die Medusa hat aufgrund eines gemeinen Fluches hat die ihr... hat die ihre Leben fristen müssen, ja, mit Schlangen auf dem Kopf.
Also, ja, das ist ja
eklig. Also wo sich manche, wenn zum Beispiel, wie wir schon hatten, in der Dusche oder im Abfluss Haare bilden, dann hat man Angst davor.
Ja.
Und, aber hier ist quasi die Steigerung ins Unermessliche mit Schlangen, weil viele Menschen haben Angst vor Schlangen. Und auch hier ist wieder die Teufelsmetapher drin.
Ja, wo gehen die auf Toilette, habe ich mich immer gefragt.
Die Gorgonen, die hatten früher einen Donnerbalken, sagt man.
Verstehe.
Haben aber auf Griechisch gesagt Donnerbalken. So, die Gorgone wurde besucht von einem jungen Jüngling. Perseus.
Von Perseus besucht.
Von Perseus. War es Perseus? Ja, es war Perseus. Sie haben das doch studiert. Und der
oder Theseus.
Hat, Theseus. Ach, oder, Mensch. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel so alte Statuen angucken, Bronzefertigungen eines
vielleicht mache ich das heute noch.
Ja. Dann können Sie sehen, wie Theseus einen Kopf in der Hand hält, denn er hat nämlich im Spiegel geguckt, weil wer den Blick der Gorgone, der Medusa, den sieht, der erstarrt zur Salzsäule.
Wer uns besuchen mag im Internet, der kann das machen, kann uns auch eine E-Mail schreiben oder einen Text schicken.
Und wird
im
dann Dezember in Stein verwandelt.
Machen wir eine schöne Sendung zum Thema.
Deswegen gibt es antike Statuen,
weil die nämlich alle von
Medusa angeguckt wurden.
Danke, dass Sie zugehört haben. Hier ist
Perikles,
noch ein Text von
Thesaurus, Theseus.
Mein Großvater ist ein sehr galanter Mann. Obwohl er erst seit kurzem auf seinen Gehstock verzichten darf, zögert er niemals, einer älteren Dame in der Straßenbahn seinen Sitzplatz anzubieten. Wenn wir gemeinsam durch die Innenstadt flanieren, und ja, bei meinem Opa muss man ganz grundsätzlich von einem Flanieren sprechen, tippt er sich bei jeder Begegnung mit einem Freund oder einer früheren Bekanntschaft lächelnd an den Hut. Mein Opa ist kein Mann großer Worte, außer er hat in leutseliger Runde ein Glas trockenen Rotwein zu viel getrunken. Doch selbst in diesem Fall behält er stets die Kontenance. Ich kann mich an keinen Moment in meinem Leben erinnern, in dem sich mein Großvater einem anderen Menschen gegenüber unhöflich oder gar rücksichtslos verhalten hat. Man könnte nun misstrauisch anmerken, dass dieser ausgesuchten Liebenswürdigkeit ein möglicherweise opportunistisches Kalkül zugrunde liegen könnte. Aber die Zuvorkommenheit meines Opas entbehrt jeder strategischen Zweckmäßigkeit. Im Gegenteil, sie ist ein geradezu unabdingbarer Teil seiner Persönlichkeit, ebenso wie der beharrlich lichter werdende, perfekt gelegte Seitenscheitel unter seinem Hut. Seit ich meinen Großvater kenne, und das sind immerhin 31 Jahre, hat sich sein Haarschnitt, bis auf meine kaum nennenswerten Versuche, ihn mit Technozöpfen und grellbunten Seepferdchenspangen aufzuwerten, kein bisschen verändert. Denn falls es nicht gerade um Handys oder Smartphones geht, von denen er inzwischen 5 besitzt und bei jedem neuen Gerät ein wenig leiser ins Telefon donnert, dass hier der Opa aus Kassel spricht, mag mein Opa keine Veränderungen. Ich glaube, das habe ich von ihm. Wir mögen es, wenn wir uns auf Dinge verlassen können. Auf die Straßenbahn zum Beispiel oder den guten Merlot von Edeka. Oder auf die Friseurin meiner verstorbenen Oma, bei der Opa sofort einen Termin für mich ausgemacht hat, als ich ihn angerufen habe und gesagt habe, Opa, es brennt. Im Kopf und im Herzen und wir müssen ganz schnell irgendetwas dagegen tun. Mein Großvater hat nicht lange gefackelt, hat sich in die Straßenbahn gesetzt und der Friseurin von seinem Enkelkind erzählt, das Veränderungen hasst und trotzdem eine haben will. Selbstverständlich war er so respektvoll, keine Gründe für meinen plötzlichen Wagemut zu nennen. Selbstverständlich war er so aufmerksam, meine grimmige Antwort auf die Frage der Friseurin, ob ich vielleicht Strähnchen haben wolle, nicht wahrheitsgetreu an sie weiterzutragen. Als ich mich später noch einmal vorsichtig erkundigt habe, wie er und die Friseurin nun miteinander verblieben seien, meinte mein Opa, dass er gleich zum Salon aufbrechen werde, damit ich auf seinem Handy mit der Friseurin telefonieren könne, denn er habe festgestellt, dass die Dame im Laden viel zu selten ans Telefon ging und unter diesen Umständen würde ich meine Wünsche niemals anständig vorbringen können. Wie ich bereits sagte, er ist sehr zuvorkommend. Nichtsdestotrotz sah ich mich gezwungen, ihm diesen hilfsbereiten, aber völlig absurden Plan lauthals auszureden, da ich ohnehin schon die Vermutung hatte, dass die Friseurin mich für eine depressive 16-Jährige hielt. Schlussendlich sind wir 2 Tage vor dem Termin gemeinsam hingefahren. Ich habe meine Haare gezeigt und die Sache mit der Friseurin persönlich geklärt. Schlussendlich sitze ich jetzt hier im Friseursalon und starre aus einem riesigen schwarzen Wellerumhang in mein müdes, blasses Gesicht. Es ist noch früh am Morgen und ich bin mit der Friseurin allein im Laden. Mein Großvater wird mich in ein paar Stunden abholen kommen, um die Rechnung zu begleichen und mich anschließend zum Mittagstisch im Rathaus einzuladen. Natürlich tut er das, denn wenn mein Opa etwas macht, dann macht er es 100%ig. Die Friseurin hat meine langen dunklen Locken so stark ausgekämmt, dass sie weit und schwer über meiner Brust liegen. Wir gucken uns im Spiegel an. Sie fragt, wie viel sie vor der Blondierung noch abschneiden soll, und ich zeige ziellos auf meine Schultern. Wirklich so viel? Hakt sie nach und ich antworte eine Spur zu nachdrücklich, dass es ja bloß Haare sind, obwohl wir beide ahnen, dass es nicht bloß Haare sind. Sie hat nur einen Blick auf mich werfen müssen, um zu wissen, dass ich keine depressive 16-Jährige bin. Sie hat meine Augen und die tiefen Ringe darunter gesehen und gewusst, was zu tun ist. Die Friseurin hebt die Schere in die Luft und schaut mich aufmunternd an. Bist du bereit? Ich nicke tapfer und sie setzt den ersten Schnitt. Dein Opa ist ein großartiger Mann, schwärmt sie, während ihre Hände emsig meinen Kopf bearbeiten. Wie galant und aufmerksam er mit deiner Oma umgegangen ist, wenn die beiden zusammen hier waren. Das ganze Team war hingerissen. Sie waren ein wundervolles Paar. Es muss furchtbar sein, einem Menschen, den man so bedingungslos liebt, für immer Lebewohl sagen zu müssen. Sie hält kurz inne und blickt zu mir in den Spiegel. Das ist es, erwidere ich und schließe die Augen, um meine Haare nicht fallen zu sehen.
So, jetzt noch die Haube schön weg. Ach, ich finde es super, dass Sie diese innere Stärke bewiesen haben, Herr Böhmermann. Ja. Auch endlich mal was Neues ausprobieren. Und jetzt hier diese Dauerwelle ist
sehr schön.
Die ist wirklich gut gelungen.
Ja, die ist wirklich sehr schön.
Meine beste Dauerwelle
es
bisher.
Ist Ihre beste Kreation.
Ja, diese Locken Herr passen Mese. Ihnen sehr gut, Herr Böhmermann.
Ja, ich finde, Ihnen stehen auch die fettigen Haare sehr schön.
Danke,
Herr
danke.
Mese. Ganz toll.
So, ja.
Also, tschüss.
Moment mal, Herr Böhmermann, Sie müssen doch bezahlen.
Was denn?
Ja, Friseur ist ein eindeutiges Gewerbe. Für das muss ich nicht nur Steuern bezahlen, sondern Sie müssen auch für Ihren Schnitt bezahlen.
Nee, ich bin vom Fernsehen.
Ja, Sie sind vom Fernsehen.
Ich bin Jan Böhmermann.
Ja, jetzt warten Sie aber. Moment.
Nein.
Dann bleibt die Frisur aber auch hier.
Hey.
Also.
Hey, Moment.
Ab mit den Haaren.
Moment.
Nee. So, weg.
Die schöne.
Die Frisur bleibt hier.
Nee.
Die Frisur bleibt hier.
Moment. Dann mache ich Ihnen auch Ihre schöne Frisur
kaputt. Lassen Sie meine fettigen Haare in Ruhe.
So, das haben
Sie mein Markenzeichen. Moment, stopp. Herr Böhmermann, Sie sind nicht Herr Böhmermann. Dieter Hildebrand?
Nein, ich bin Jan Böhmermann.
Das
wirklich?
Glaub ich, nein, Sie sind Dieter Hildebrand.
Geben Sie mir die Haare wieder.
Moment. Nein. Sie machen mir kein X für ein U vor.
Das muss unter uns bleiben.
Ich gehe damit an die ganz große Glocke.
Moment mal.
Ich gehe damit an die ganz große Glocke.
Moment mal.
Wie Sie da baumeln
was
werden.
Was ist denn das? Moment.
Lassen Sie.
Das ist doch. Das gibt's. Sie sind doch Margarete Schreinemakers.
Ah! Wie haben Sie das erraten?
Ich hab nachgeguckt.
Ja, was machen wir jetzt?
Ja, ich weiß nicht.
Also, Sie bezahlen jetzt erstmal 20 Euro, Mark, für Ihren Schnitt. Ich habe Sie jetzt hier über 2 Stunden lang geschnitten.
Okay,
gut. Egal unter welchem Namen.
Geht auch ein Scheck. Hier haben Sie einen Scheck, 20 Mark. Bitteschön. Aber ich habe Ihnen ja auch einen sehr guten Schnitt jetzt verpasst. Und
was kostet das?
Das macht genau 20 Mark.
Geht auch Scheck?
Geht auch.
Hier, ich habe einen Scheck über 20 Mark von Herrn Böhmermann bekommen.
Dankeschön. Ja, gut, dann sind wir ja quitt.
Passt.
Wiedersehen, Tschüss, Frau Schreinemacher.
Tschüss, machen Sie es gut, Herr Hildebrandt.